dieses Mal bei Streter Bender Streberg.
Blood in Gold handelt halt von einem Deserteur während des Zweiten Weltkriegs, von einem deutschen, nennt man die Lanzer oder so?
Er wird immer Lanzer genannt.
Ja. Deserteur
wird immer
ist jemand, der seinen Nachtisch nicht isst.
Ja. Ja. Und
Absichtlich.
Das ist immer so, weißt du, das ist immer so, als ich sitze immer hier, versuche einen straighten Gedanken zu fassen.
Entschuldigung, aber wenn
Thorsten gibt mir immer eine Ohrfeige.
Ich kann das doch,
oder so
nein,
einen über den Kopf hin.
Gary, das ist so. Nein, das siehst du falsch. Du breitest das Bett. Ja.
Absichtlich.
Und Thorsten kackt drauf.
Jetzt Streiter Bender Streberg, der Podcast. Bei Thorsten Streiter, Hennes Bender und Gary Streberg.
Warst du eigentlich schon bei Hans Zimmer?
Ich war bei Hans Zimmer.
Wie war das?
Ja. Das war, dass jemand, der Zimmer heißt, in so einer Halle spielen kann. Unfassbar.
Ja.
Stark.
Gut,
das ist ja unglaublich gut.
Ist das nicht langweilig? Weil ich finde ja Hans Zimmer so ein bisschen latent überschätzt. So, das war's von uns. Ich glaube, wir fangen jetzt mal an.
Ja,
lass uns mal
anfangen.
Genau, Gary fängt an.
Hallo und herzlich willkommen
Es war zu knapp, du musst ein Beat lassen, sonst können wir das nicht, sonst kriege ich das nicht geschnitten.
Was? Moment hast du gerade gesagt, sonst kriegst du das nicht geschnitten?
Ja, ja. Wer macht den
Habe ich gerade richtig verstanden.
Wer macht den Schnittplan? Du oder ich?
Hennes, ich nehme dir das gerne ab.
Wer guckt sich, um Gottes Willen.
Ja, bitte.
Ja, nee.
Willst du hier auf Eskalation machen?
Ihr geht gleich beide ins Bett, dann reicht mir das. Dann mache ich den Podcast über den einen Film, den ich diesen Monat gesehen habe und Feierabend.
Okay. Hallo und herzlich willkommen zur 108. Ausgabe von Streter Bender Streberg. Mein Name ist Thorsten Streter.
Mein Name ist Gary Streberg.
Ich mach bei so einem Kack nicht
mehr. Nee, das ist auch albern, total albern.
Ja, echt.
Es ist unsere Pfingstausgabe.
Pfingst.
2000 Rang.
Unglaublich.
Pfingst ist diese komische
Pfingst
in Ägypten.
Ja, Pfingst. Macht ihr
eigentlich nicht?
Feiert man?
Wenn ich heiße Getränke
komme, so lustig war es nicht.
Feiert ihr Pfingsten eigentlich? Feiert man?
Ja. Ja. Also wenn mir ein Feiertag wichtiger ist, dann Pfingsten.
Ja.
Ich sattle den Ochsen. Und dann reite ich nach Bottrop. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, was war Pfingsten denn
nochmal? Irgendwas, Aufstieg vom Heiligen VfL, Geist, keine Ahnung.
Ja.
Ja,
Pfingsten.
Ist traditionell, aber auch immer Rock am Ring Pfingsten, ne? Auch dieses Jahr wieder, ne?
Rock am
Ring. Habe ich ja mal gespielt.
Und?
War gut. 2002. Gab's noch ein Zelt. House of Comedy. Ich habe aber gegen Ozzy Osbourne gespielt. Aber war trotzdem voll, weil es hat geregnet.
Gewonnen.
Ich habe gewonnen, genau. Ich habe gegen Ozzy gespielt, es hat geregnet.
Ich glaube, ich spiele dieses Jahr auf Wacken. Aber soll ich eigentlich nicht sagen, glaube ich.
Warum denn nicht?
Ist noch nicht raus, keine Ahnung.
Überraschung?
Naja. Weiß ich nicht.
Ja. Wacken.
Wacken.
So, ihr Lieben, ich habe eine ganz traurige Nachricht direkt am Anfang. Wir müssen ganz stark sein. Rick Dalton ist tot.
Ja. Scheiße.
Rick Dalton ist tot.
90 Jahre alt ist er geworden.
Ich persönlich habe mir von Quentin Tarantino in diesem Quartal bereits genug auf der Nase rumtanzen lassen.
Wir verweisen auf den letzten Podcast. Er hat offiziell, also Tarantino hat offiziell gesagt, in einem seiner, er hat glaube ich einen offiziellen Podcast auch, dass er Rick Dalton jetzt hat sterben lassen mit 90 Jahren, weil es kommt ein Buch raus, was ich sehr interessant finde, the Movies oder The Films of Rick Dalton. Was er schreibt. Das finde ich ziemlich gut, so als Fußnote. Und das endet dann halt, glaube ich, auch mit dem Tod. Also Rick Dalton hat ein langes Leben gehabt. Jetzt fragen sich alle, wer ist denn dieser Rick Dalton? Rick Dalton ist natürlich der Schauspieler aus dem Film
Once Upon a Time
in Hollywood.
Und auch aus anderen Filmen, die ja da auch angeteasert werden in dem Film selber. Gespielt von Leonardo DiCaprio aus Oer-Erkenschwick. Auf den kommen wir nachher noch. Wir werden in dieser Folge, das ist die 108. ist, Episode, erstmal schön abhusten.
James
aber
Brown.
Wir werden, genau, so ist das entstanden. Hey, gotta make it out!
What?
Eddie Murphy.
Ha!
Egal. Wir werden nicht über The Flash reden, weil wir dürfen noch nicht über The Flash reden. Obwohl.
Wir könnten, wenn wir wollten.
Weil wir ihn gesehen haben. Aber ja. Wir dürfen noch nicht drüber reden, weil es ein Embargo gibt. Aber in dem Moment, wo das Embargo...
Embargo, der Bruder von F-Bargo. Das
hast du auch schon ein paar Mal gemacht, aber ist immer wieder
ist
gut.
Ist egal.
Ist Ego. Rick Dalton ist tot, klingt so ein bisschen wie Karl Ransayer ist tot. Also, wenn das Embargo fällt, wenn Warner Brothers und DC sagt, jetzt dürft ihr drüber reden, in dem Moment gehen wir online mit unserem exklusiven...
Brechdurchfallartig.
Aber sowas von. Wenn ihr es nicht abwarten könnt, kann ich mal aus eigenen Stücken einfach hier mal die neue Ausgabe der Deadline
aus eigenen Stücken
in die Kamera halten. Dort gibt es nämlich eine exklusive Titelgeschichte über The Flash von jemandem, der diesen Film...
Wer hat die denn geschrieben, die Titelgeschichte?
Ja, wer hat die denn geschrieben, Gary? Sag du.
Das ist hölzern.
Ich hab die geschrieben, als ich den Film, glaube ich, als einer der ersten Menschen
hast du mal einen Spannungsbogen
in Deutschland sowas von in Deutschland gesehen habe. Und es gibt auch noch ein exklusives Interview mit Andy Muschietti. Auch das war deswegen
Muschietti.
Das war deswegen auch exklusiv.
So wie Bruschetta.
Ganz genau, das den haben wir ja auch gemacht. Also Andy, schönen Gruß von Andy übrigens an euch. Wir haben über E-Mail miteinander kommuniziert und er bedankt sich E-Mail. Auch. Wir haben ihn ja damals getroffen.
Ja, das stimmt, am meinem Geburtstag.
Am 4. September 2019.
Ja.
Und das war ein sehr, sehr nettes Gespräch.
Das war toll.
Hat er,
wisst ihr noch, wie geil ich Englisch gesprochen habe, auch den ganzen Tag?
Das war
gut, ne? Also, jemand schrieb, warum kann ich denn über diesen Film schon schreiben, obwohl ich ihn nicht gesehen habe? Ich habe ihn gesehen und ich habe versucht, auch möglichst spoilerfrei über diesen Film zu schreiben, was schwierig ist angesichts der Trailer, die schon sehr, sehr, sehr viel verraten. So viel dazu. Wir mussten das Interview, was heißt wir, der liebe André von Warner, das Interview von André und Andy, kommt auch mal durcheinander, auch ein bisschen kürzen, denn Andy hat selber sehr viel gespoilert über diesen Film. Deswegen, also das ist spoilerfrei, aber es ist ein Preview auf diesen Film von jemandem, der ihn schon gesehen hat. Wie gesagt, in dem Moment...
Kein anderer hier am Tisch kann zugeben, diesen Film schon gesehen zu haben. Nein, wenn man ihn aber gesehen hätte...
Ja, aber ich habe ihn ja vor
könnte
euch...
Man nicht darüber
deswegen,
reden.
Ich weiß, du warst sauer, aber ich habe ihn deswegen...
Ich war nicht sauer, ich habe Sendung gemacht. Ich habe mir nur gedacht, das alles, was ich dachte...
Ja.
Also jetzt mal ernsthaft, jetzt vernünftig gesettet.
Ja.
Alles, was ich dachte, war... Warum? und dann habe ich aber Sendung gemacht. Da
ja,
Gary
dann hast du Sendung
da.
Gemacht, ja gut. Und aber...
Dann war kein Problem.
Ich habe dir das ja gesagt, ich musste diesen Film schon vorab sehen, damit ich... die Deadline für die Deadline einhalten konnte, denn dieses Heft, dieses Druckerzeugnis musste in die Druckerei und musste rauskommen und deswegen sind wir auch mit der Deadline die Ersten, die über The Flash schreiben dürfen, weil es ein Exclusive war, aber ihr habt es, glaube ich, eine Woche später dann das Vergnügen gehabt.
Oh ja,
haben wir wohl.
So, und damit haben wir schon eigentlich zu viel gesagt. Wie gesagt, in dem Moment,
nö, das ist richtig.
Folge 109 wird ein Special über The Flash. Zwei Fragen an Thorsten von unseren Hörern.
Das kommt aber sehr abrupt jetzt hier.
Ja? Warum denn so abrupt hier?
Oh, so abrupt.
Bleib doch hier. Norbert Lipsmeier frug, weil du das in der letzten Folge gesagt hast, in welcher Folge Miami Vice spielt Frank Sinatra mit?
In einer Folge von Miami Vice, was weiß ich?
Bist du dir sicher, dass das Frank Sinatra war? Bist du dir wirklich
Frank Sinatra
sicher?
Spielt in Miami Vice.
Ich habe versucht nachzugucken und ich habe keine Folge gefunden. Ich habe recherchiert.
In einer Folge spielt Frank Sinatra.
Bist du sicher, dass es nicht Frank...
War das nicht Friends?
Nein, Friends war Friends. Frank Sinatra.
Nee, das war Bruce Willis. King.
Das war Bruce Willis.
Bruce Willis hat in Friends
und Brad Pitt.
Und Billy Crystal und Robin Williams.
Und Robin Williams, ja, aber das ist ein guter Einwand.
Ja, aber Frank Sinatra hat bei Miami Vice mitgespielt.
Also ich wage das jetzt mal zu bezweifeln. Ich glaube, du meinst Frank Zappa. Irgendein Scheiß läuft hier im Hintergrund.
Ich meine Frank Farmer aus Bodyguard.
Was läuft denn
meins jetzt? Ist es nicht.
Wessen Kack Yps-Handy läuft hier gerade im Hintergrund?
Meins nicht.
Ist hier noch jemand anders im Raum? Kann die betreffende Person mal eben ihre technischen Sachen ausmachen?
Ja.
Dankeschön, sehr freundlich.
Klemm bitte die Autobatterie vom Satisfyer ab, wir müssen hier weitermachen.
Ich glaube, es war die Autobatterie vom Satisfyer.
Zuerst mal vor, so ein schmieriges Waterding von der Größe einer Kiste Warsteine und daran. Komm.
Okay, sehr schön, dass wir dieses Niveau jetzt schon haben. Nein, ich glaube, du meinst Frank Zappa und nicht Frank Sinatra. Aber
du denkst wirklich... Ich würde Frank Zappa mit Frank Sinatra verwechseln.
Wegen dem
ist
Vornamen.
Das, was du mir sagen
wegen
willst?
Wegen des Vornamens.
Du kleiner ja. Schmock.
Ja. Ja. Aber Gary hat natürlich total recht, weil bei Friends war die Taktung der Gastauftritte auch ähnlich hoch wie bei Miami Vice. Miami Vice war ja quasi, was habe ich jetzt gesagt?
Nein, ich hole mein Handy, ich werde es in Google.
So, also, aber Friends war, also Miami Vice war die erste Serie, wo dann wirklich so Leute auftraten, die dann serienfremd waren.
Genau.
Also Musiker.
Bruce Willis hat Bruce, auch.
Aber auch. Erneut hast du, Bruce Willis hast du genannt.
Ja.
Aber vor allen Dingen Musiker. Es gab eine Folge mit Phil Collins, wo Phil Collins auch so einen schmierigen Gameshow-Host gespielt hat.
Ja.
Der war auch sehr gut. Und dann traten halt immer, nicht nur, dass irgendwie Songs eingespielt, ich weiß nur, In the Air Tonight, kann ich mich auch dran erinnern.
Ja, ja, ja.
War
ja,
auch großartig
genau,
eingesetzt.
Genau. Ja, überhaupt die ganze Ästhetik von Miami Vice war ja sehr Video, so diese Videoclip-Ästhetik
ja,
der
genau.
damaligen Zeit, so der
Herrmann,
90er Jahre.
80er Jahre.
80er Jahre, 90er Jahre.
Ich glaube 85, du musst das Mikrofon ein bisschen näher an deinen Mund
halten. Näher an meinen Mund machen, genau. Und von daher hat sich das auch immer angeboten. Und das war auch, war wirklich... Die heiße Scheißserie damals, Miami Vice, weil das
wurde
war ja,
die auch so verkauft, als die heiße Scheißserie in der TV.
Ja, ich kann mich noch
ich kann mich noch an den Artikel in der TV hören und sehen erinnern, die heiße Scheißserie.
Nein. Das war ja so über Miami Vice habe ich ja meine Frau kennengelernt, weil damals war das ja so, die Serie lief hier offiziell in Deutschland noch gar nicht, da hatte CIC, das war dieses Video Label, die hatten schon die Pilotfilme rausgebracht, die gab es hier schon als Leihkassette, die 90 Minuten. So, und
wo ist der? Ich habe keine Ahnung. Thorsten ist immer noch, für alle, die uns nur hören, Thorsten ist nicht mehr im Bilde. Oder ist er im Bilde?
Er ist nicht mehr im Bilde.
Er googelt gerade irgendwie was. Die Gefahr,
du kannst dich doch hier hinsetzen.
Die Gefahr ist einfach,
mich.
Ja, aber das ist doch das wegen seinem Handy. Das soll doch hier nicht interferieren.
Ach so.
In die Frequenz und im Hintergrund irgendwelche. Also, CIC.
Genau, die haben das rausgebracht. Und von daher kannte man das in Deutschland schon, bevor die Serie hier überhaupt lief. Das war wahrscheinlich ein sehr guter Marketing-Schachzug. Und als ich meine Frau kennengelernt habe, weiß ich noch ganz genau, da hat sie sich so mit anderen Leuten unterhalten. Mhm. Ich kannte sie noch nicht, wusste noch niemals, wie sie hieß. Und dann sagte sie, ich habe da so eine neue Serie gesehen, Miami Vice. Und da habe ich so, okay.
Wo war das,
dann,
in der Straßenbahn oder im Bus?
Nein, das war in der Schule.
In der Schule?
Ja.
Okay. Ihr wart zusammen auf der Schule und
ja,
das
ist
natürlich auch cool. Mhm. Mensch, eine Schule. Und dann, also Michael Mann ist es zu verdanken, dass ihr beide jetzt hier...
Sozusagen.
Ja, gut, das ist doch schöne Geschichte eigentlich.
Ja.
Herzerwärmend.
Ja, ich mache das ja, dich kenne ich ja seit Blair Witch Project.
Blair Witch.
Habe ich ja schon oft gesagt.
Genau.
So mache ich das immer fester an so gewissen Filmen und Fernsehserien.
Mhm.
Thorsten.
Apropos Thorsten, ja.
Ja, Moment.
Thorsten, hast du es langsam? Bist du im Darknet oder wo guckst du nach?
Ja, kannst du doch mal eben.
Ja, aber das kannst du doch auch hier machen.
Die Geschichte unseres Lebens. Thorsten Sträter, warte doch mal eben. Und sonst?
Mach ruhig weiter,
ja.
Ja. Wir haben ja heute einiges zu besprechen.
Leider nicht The Flash, aber wie gesagt, wir holen das auf jeden Fall nach. Während Thorsten nicht im Bild ist, jemand frug Thorsten, wie hieß die Serie, die du auf Paramount gesehen hast? Klingt wie Thai-Sucking.
Es war Thai-Sucking.
Thai-Sucking. Es war Thai-Sucking, ja.
Thai-Sucking?
Wahrscheinlich, ich nehme an, dass es Succession war, oder?
Nein, es ist Tulsa King.
Ach, Tulsa King.
Aber du kannst, wenn du Thai-Sucking, kannst du auch eingeben auf Filmportalen.
Ja.
Das ist überhaupt kein Problem.
Ja.
Du musst halt gucken, das ist sehr wenig mit Sylvester Stallone.
Ja.
Der hat früh damit aufgehört, solche Filme zu drehen.
Aber das war doch nicht auf Paramount? Das war auf Amazon Prime, oder? Ich weiß nicht, oder was auf Paramount?
Das ist auf Paramount, Plus.
Also richtig.
Paramount.
Also Tulsa, nicht
Thai-Sucking, wie gesagt, findet man sicherlich auch was.
Aber nicht das. Bist du denn klüger geworden jetzt mit Frank Sinatra?
Nö, ich habe jetzt nur kurz geguckt.
Nee. Also vielleicht auch,
also ich meine,
wenn ihr was weit
ich hoffe, dass der nicht aus Versehen dass stattdessen in Magnum aufgetreten ist. Und ich mich einfach mit der Serie vertue.
Nee, über
das kann
Tisch,
ja sein.
Am Tisch vorbei.
Ja, das wäre aber scheiße.
Ja, ist doch nicht schlimm. Man kann sich doch mal vertun.
Denn dieser Podcast steht für Perfektion.
Ja, das stimmt.
Natürlich.
Tiefgründige Recherche.
Genau.
Apropos Paramount. Ab dem 8. Juni wird es eine Serie auf Paramount geben von einem unserer Kollegen, man kann sagen unserer Freunde, der schon zweimal zu Gast war.
Der schon zweimal, der erste, der zweimal
zu Gast war, nämlich von Tommy Krappweiß. Genau. Schönen Gruß, ich habe vor einer halben Stunde noch mit ihm telefoniert.
Oh, wie schön.
Und ihm gratuliert zu Kohlrabenschwarz.
Ja.
Ja, Gary, erzähl doch mal.
Ja, also ich habe mir die ersten vier Folgen haben wir gestern gebinged. Und ja. Ich und meine Frau, wir hatten großen Spaß und ich muss sagen, das war echt so ein bisschen John Sinclair auf Bayerisch, fand ich so.
Ja, und ne? Tommy geht da auch d'accord mit dieser Beschreibung. Ja. Basierend auf seiner gleichnamigen Hörspielserie, Kohlraben Schwarz, soll man sagen, dass das spielt in Rosenheim und ein Polizeipsychologe bekommt es mit Mördern.
Gespielt von?
Moment, wollte ich gerade sagen. Augenblick.
Echten Mördern.
Von echten Mördern. Bekommt es mit übernatürlichen Morden zu tun, die alle auf Sagen und Märchen basieren.
Vom südlichen Oberbayern.
Vom südlichen Oberbayern. Ja, und
Schwadüldinger war's.
Und das Ganze. Und dieser Polizeipsychologe wird gespielt von Michael Kessler.
Michael Kessler,
ja, der genau. geil ist.
Und ich kann euch nur sagen, so habt ihr Michael Kessler noch nie gesehen.
Nein, aber auch seine ganzen, die ganzen anderen.
Das Tolle ist, ich habe Tommy mal gefragt, weil es basiert nicht nur auf der Hörspielserie Kohlraben Schwarz, sondern auch das Cast ist. Quasi. Also die Besetzung geil. Ist, es ist nicht
das Cast oder
der Cast oder da ist
der
egal. Cast. Also die Besetzung.
Der, also. Der Carsten, der Cast.
Ja. Michael Kessler, Bettina Lamprecht, Bettina Zimmermann. Ich glaube, der Pfarrer ist jemand anders, das ging nicht aus Zeitgründen. Aber ich habe
der Pfarrer Fawcett Majors.
Genau. Und ich habe.
Thorsten, ehrlich, ey. Wo holst du das bloß alles immer her, ey?
Aus dem handtellergroßen Schwachsinnsareal meines Gehirns.
Ich habe Tommy gefragt, es ist wirklich die erste Fernsehserie, die auf einer Hörspielserie basiert, beziehungsweise.
Das ist interessant.
Und Tommy sagte nein, das stimmt.
Und Huibu.
Nein.
Aber ansonsten.
Ja, aber Huibu ist keine Fernsehserie.
Nee.
Nein, aber Tommy sagte es sofort, es gab schon mal eine Hörspielserie, eine Radio-Hörspielserie, die dann mit fast der identischen Besetzung zu einer Fernsehserie wurde. Und ihr kommt nicht drauf, weil es so naheliegend ist.
Fünf Freunde?
Nein.
Zorro?
Nein. Per Anhalter durch die Galaxis.
Ah, okay.
Denn Per Anhalter durch die Galaxis war, bevor es zu einem Buch wurde, eine Hörspielserie.
BBC-Hörspiel.
Genau, BBC-Hörspiel. Mhm. Douglas Adams. Also, Tommy Krabbeis ist dann natürlich in den Fußstapfen von Douglas Adams. Aber er ist ja gar nicht der Regisseur. Aber er ist der Showrunner.
Mm.
Und,
ich glaube, ich muss den Tommy mal anrufen.
Er war voller Freude, weil er sagte, er kann.
Das ist der Titel, den du noch brauchst, Showrunner, ne?
Showrunner.
Nee, ich möchte einfach, pass mal auf, das ist eine Genreserie und, und sie ist auch super lustig. Und man merkt halt sofort, da steckt jemand dahinter, der sich mit Comedy auskennt, das ist ja auch wichtig. Und es ist eine Genreserie und da hätte ich einfach totalen Bock drauf.
Ja, es ist aber auch eine schöne Mischung. Es ist, also der Schwerpunkt ist schon, sind die Kriminalfälle und das Übernatürliche.
Ja.
Und es ist aber auch lustig. Aber wenn man jetzt an Michael Kessler denkt, denkt man an Switch und man denkt an diese lustigen Sachen. Aber der Mann ist Schauspieler. Ich habe ihn ja hier.
Natürlich.
Ich habe ihn ja hier gesehen am Schauspielhaus, damals 1990. Da war er ja noch hier auf der Schauspielschule. Ja.
Kommen wir Geschichten aus dem Krieg. Aber du hast ja recht.
Frühlingserwachen habe ich ihn gesehen hier. Und wir sind uns auch ein paar Mal wahrscheinlich über den Weg gelaufen, aber er ist.
Wer weiß, ihr teilt eine Erdkruste, man steckt nicht drin.
Ich hab Per Augustinski.
Hier vorne.
Per Augustinski durch die Galaxis.
Per Augustinski durch die Galaxis.
Das ist richtig beschissen.
Das ist schön.
Auch aus dem kniekehlengroßen Areal meines Gehirns für absoluten Müll.
Also, Michael Kessler, nicht Martin Kessler. Das wäre auch schön, wenn Michael Kessler von Martin Kessler synchronisiert worden wäre.
Ja, oder ein Kessler-Zwilling.
Oder das wäre auch nicht lustig.
Genau. Oder sie permanent genau. zwei oder Stimmen hast.
Martin und Michael treten auf als die Kessler-Zwillinge.
Ja, genau.
Twins so eine Revue. Zwei, genau. Ja. Es ist eine tolle Serie, sie ist unheimlich, sie ist spannend, sie ist sehr gut gemacht und ist ab 8. Juni auf Paramount Plus. Und darauf hat Tommy mich noch hingewiesen, sie ist bingebar. Im Rahmen des Gratis-Zeitraums. Das heißt, wenn ihr die Serie sehen wollt, dann holt euch Paramount Plus für einen Monat. Oder wie viel ist das? Immer einen Monat, glaube ich. Vier Monate. In der Zeit könnt ihr wunderbar.
Da wird Paramount Plus sich drüber freuen über diesen
Kohlraben Tipp. Kohlraben Schwarz, das ist einfach Verbraucherinformation.
Ja,
das
aber du kannst Paramount Plus kannst du einfach zubuchen. Da ist eine Menge zu gucken, erstmal, bevor du das wieder abmeldest. Eine Menge.
Sehr viel.
Talsucking zum Beispiel, wie wir sagen, Thai-Sucking.
Thai-Sucking, genau. Also Kohlraben Schwarz. Tommy Krabbeis, Gratulation an dich und an das ganze Team. Macht sehr viel, viel Spaß. Dann habe ich noch mit jemandem anderen telefoniert gestern. Und zwar mit wem?
Ehrlich?
Ehrlich?
Nee, ehrlich hast du mit
den Ehrlich Brothers?
Mit den Ehrlich Brothers habe ich telefoniert.
Okay.
Sie haben aber die ganze Zeit gelogen.
Ja.
So,
komischer Name generell für Leute.
Wirklich, zwei Brüder, es sind ja auch Brüder.
Die
ne?
gewerbsmäßig bescheißen und sich
ja,
Ehrlich Brothers
genau.
nennen. Ja, finde ich auch
genau.
falsch.
Ja. Absolut. Da ist der Name nicht Programm.
Zauberei ja. ist ja. Betrug. Ja, ja, genau. Sie heißen ja vor allen Dingen die Ehrlich Brothers. Also entweder ja. nennt man sich The Ehrlich Brothers oder die Ehrlich Brüder. Also
ja. ne, The Ehrlich Brüder. So
The Ehrlich, The Ehrlich Brüder, Brüder. Genau, genau im Internationalen heißen sie wahrscheinlich The Ehrlich Brüder.
Oder The ja. True Brothers.
Ja, the Honest.
Oder The Honest.
The Honest,
the honest Brothers.
The Honest, the honest, the honest Brüder.
The Honest Ehrlich Brothers.
Ja.
Das sind auch zwei Brüder. Ich habe mit Stefan Barth gestern gesprochen.
Wer ist das denn, Hennis?
Deinem Kollegen.
Naja, natürlich.
Mit dem du auch Cobra 11 warst, ne?
Cobra 11, ja, ich habe mich genau. mit ihm, aber er hat auch für Cobra
genau, aber
aus dem Orkus.
Ihr kennt euch, ihr wart zu dritt wart bei Tarantino,
ja.
haben wir schon
ja,
drüber gesprochen.
Sehr lustig, ja.
Ja, ja umso er ist verflucht, seit wir die ja. kleine Chinesin getroffen haben.
Und das Stefan, ist Auffassung Stefan sagte auch, als er das beim letzten Podcast nochmal durchhören musste, hat er es nochmal durchlebt, diesen ja. Moment. Und ja, ich habe auch gedacht, sollte man eigentlich verfilmen.
Ja.
Wir reden
da
über
kannst du richtig was draus machen.
Ja, ja wir reden stimmt. über das ist aber ein bisschen mehr so David Lynch, glaube ich, ne? So. Oder?
Ja. Also für mich der wichtige Moment war, wie er sich wirklich, der Riese Stefan Barth, wie der sich zu dieser kleinen Chinesin runterbeugte und die sich total erschrocken hat. Also ja. das kriege ich nicht mehr aus dem Kopf. Das war super
ja, alles und dann.
Man muss dabei gewesen sein.
Okay,
ich wir reden über Blood and Gold.
Go with
Blood and Gold.
Blood and Gold.
Ja, Blood and Gold.
Auf Netflix von Stefan Barth geschrieben.
Ja.
Regie auch jemand, der schon bei uns zu Gast war,
ja.
nämlich Peter Thorwarth.
Ganz genau.
Ganz richtig. Und wir haben Blood and Gold vorab sehen können.
Ja.
Was sagen wir dazu, Gary? Blood and Gold, was
ja,
ist das für eine Geschichte?
Blood and Gold handelt halt von einem Deserteur während des Zweiten Weltkriegs, von einem deutschen, nennt man die Lanzer oder so?
Er wird immer Lanzer genannt.
Ja. Deserteur
wird
immer ist jemand, der seinen Nachtisch nicht isst.
Ja.
ja.
Und
absichtlich.
Absichtlich.
Muss man dazu sagen.
Das ist immer so, weißt du, das ist immer so, als ich sitze immer hier, versuche einen straighten Gedanken zu fassen.
Entschuldigung, aber
und
wenn er.
Thorsten gibt mir immer eine Ohrfeige.
Kann das doch,
oder so
nein,
einen über
nein.
den Kopf hin.
Gary, das
weißt
ist
du so.
Nein, das siehst du falsch. Du breitest das Bett. Ja.
Absichtlich.
Und Thorsten kackt drauf. So ja, musst du das sehen. So ja, musst du das sehen. Das
war doch nur eine Kleinigkeit.
Ja, aber
mein
das
Gott,
reicht
erzähl
ja
auch. Also ich hatte es noch besser gemacht. Ja, hast gut. du gemerkt? Das war einfach so ein schönes. Das war ein schöner Dreier eben.
Ja.
Was?
Deserteur.
Deserteur. Da waren
wir stehen geblieben.
Genau. Und dem wird geholfen in einem Dorf von ein paar weiblichen oder von einer jungen Frau.
Ja.
Ja, und dann entwickelt sich die ganze Geschichte. Dann geht es da halt um böse Nazis. Nein, es geht um.
Es ist eigentlich. Was? Es geht. Es ist eigentlich. Ist es im Westen nichts Neues in lustig.
Ja.
Vielleicht. So hat Stefan gesagt,
das ist
eine
Schindlersliste, aber als Musical.
Das wird alles. Wird's alles ja. Color Purple kommt jetzt
ja,
als Musical raus.
Genau.
Die Farbe Lila. Nein, aber Stefan hat wirklich gesagt, das
Titel
ist,
triggert zu viel.
Es ist ja, eine Geschichte, die er schon als Buch herausgebracht hat.
Ja, ja.
Nämlich,
vor allen Dingen schon.
Es war einmal in Deutschland. Also schon durchaus Once Upon a Time in America.
Germany.
Also es ist
so ein bisschen palpig.
Es ist palpig. Es hat ein Tarantino-Feel. Natürlich auch durch Inglourious Basterds, wozu man dazu aber sagen muss, hat Stefan nochmal gesagt, ist Blood and Gold war vorher.
Hm.
Also er hatte die Idee vorher, bevor Inglourious Basterds rauskam. Aber es ist, steht schon durchaus eine Verwandtschaft,
ja.
kann man sagen. Es ist ein Western in der im
genau,
Zweiten Weltkrieg.
Genau, es ist ein Western.
Genau.
Ja, kann man wirklich
die
sagen.
Musik
der Stefan ist ja auch ein großer Western-Fan. Ja. Hat ja auch hier Rondo, seine Rondo-Bücher.
Veneziano.
Genau.
Nein, Rondo.
Nein, das sind halt auch so.
Assis aus Erkenschwick.
Das sind halt auch alles Romane, Western-Romane im klassischen Stil.
Ja. Ne? Die echt alles nur so, ja, pass mal auf, die Musik ist völlig unerträglich, aber wir einen Bass drüber legen. So.
Nein, aber ich habe sehr viel
wollen,
Spaß gehabt.
Wir wollen aber nicht erkannt werden, deswegen setzen wir Masken auf, ja. beim großen Preis. Ja, ich habe auch sehr viel Spaß gehabt. Die Musik ist sehr Morricone.
Ja.
An Morricone angelegt. Er ist sehr kurzweilig, 1:40, glaube ich.
Ja.
Ist
sehr, sehr
überhaupt nicht so lang.
Knackig.
Die
man
Special
sagen.
Effekte sind fantastisch, muss
die
ich sagen.
Die Kampfszenen
ja,
sind super.
Wirklich, ja.
ja.
Also auch die Maske ist auch von dem Team, das auch Blood Red Sky gemacht
ja,
hat.
Ja, dann ist wieder richtig geil.
Ja.
Das sieht sehr gut aus. Alexander Scheer als
ich habe Alexander Scheer jetzt nicht auf der Hand.
Alexander Scherr war, den, war der böse Vampir, der ganz fiese,
der sich der praktisch super. Dieser Psycho, der sich zum Vampir hat machen lassen.
Ja.
Es passieren ein paar unerwartete Dinge. Das Ganze ist in Tschechien gedreht und am Ende, also es geht darum, dass dieser Deserteur aus Hagen kommt, aus der Stadt Hagen, der Heimatstadt von Stefan. Er war sehr froh darüber, endlich mal Hagen in einen Film einzubauen. Und das Tolle ist, man sieht auch das Hagen im Zweiten Weltkrieg. Und ich war gerade erst in Hagen. Es ist wirklich original. Sieht immer noch so
aus.
Sieht immer noch so aus.
1:1
1:1 nachgebaut, Hagen. Sehr, sehr schön. Und ich habe ihn gefragt, wird es denn jetzt nach Blood Red Sky, Blood and Gold auch eine Blood-Trilogie geben, nach der Unna-Trilogie von Peter Thorwart?
Der Titel liegt es nah.
Ja. Mhm. Also da konnte er noch nichts zu sagen.
Okay. Blood and Chrome.
Ja, Blatt.
Ja, ich weiß es nicht.
Und keine Schluss, Ahnung,
ich bin nicht dran beteiligt. Aber ich hatte großen Spaß.
Sehr also, gut choreografierte Kampfsequenzen, super toll.
Vor allen Dingen, der ist ja jetzt, jetzt kommt er auch, oder der läuft schon, Sisu.
Sisu kommt noch und Sisu will ich unbedingt sehen.
Ja, ja, und das ist ja, das wäre ein perfektes Double Feature.
Das, ich finde, das Kino, das internationale Kino hat sich eine schöne Idee überlegt, mir das Gehirn zu defragmentieren. Das ist ja wie Toast Hawaii. Dass alle zwei Jahre ein Film kommt wie Nobody oder John Wick oder Sisu, wo ich einfach so eine unreflektierte Rachegeschichte habe.
Ja.
Das brauche ich.
Ja,
stimmt.
Das brauche ich. Alle zwei Jahre.
Das muss dann gut gemacht sein.
Stehst du schwer drauf.
Ja. Ja. Und übrigens der Production Designer von Blood and Gold war auch der gleiche von Im Westen nichts Neues. Und sie haben auch genau, also nicht genau da, aber in der Gegend in Tschechien auch gedreht.
Ah, okay.
Also
okay.
Da gibt es durchaus eine
Freundschaft. Also Blood großer and Gold, Spaß ab. Ja, ab Freitag.
Bald, ab Freitag.
Also in dem Moment. Also wenn unser Podcast.
Genau, auf Netflix, der neue Peter Thorwart.
Freue mich drauf.
Red Pack.
Übrigens zu erwähnen, das ist, glaube ich, der erste Peter Thorwart-Film, der nicht von ihm geschrieben ist.
Das stimmt. Das ist richtig.
Das ist auch nochmal zu erwähnen. Und das ist.
Das ist auch eine Besonderheit.
Genau. Aber da zeigt sich in der Umsetzung ja auch die wahre Meisterschaft.
Richtig.
Ich bin da sehr gespannt drauf.
Ja.
Ich habe nicht genutzt, das zwischendurch jetzt zu gucken unterwegs.
Freue dich drauf. Wir machen dir das jetzt nochmal extra noch schmackhaft.
Madig hätte ich mal gesagt.
Leute, wir können nicht über The Flash reden, aber wir müssen über Guardians of the Galaxy Nummer 3 reden.
Ja.
Volumen 3, den hast du noch nicht gesehen.
3.
Wir bereiten dich jetzt mal ein bisschen drauf vor. Gary, ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du mich, nachdem ich dich so oft geschimpft habe, also ich sag nur, ne, I am Legend, habe ich ja schon öfters erwähnt.
Ja.
Ne? Es gibt ja diese, du hast mich darauf aufmerksam gemacht, auf die App.
Ja.
Ne? Also Kalk und Welk waren es, aber glaube ich, Kalkhof und
welche
Welke.
App denn?
Es gibt eine App, die heißt Does the Dog Die?
Ach so.
Stirbt der Hund. Es gibt eine App, worauf, auf die geht man und dann kann man sehen, wird in diesem Film, werden da Tiere umgebracht. Kann ich das ertragen oder eben nicht?
Mhm.
Und das warst du in dem Falle. Du warst meine Does the
genau,
Dog Die.
Genau. Ja, ich weiß ja, wie sensibel du bei solchen Themen bist und ich ja auch. Und Guardians fing an und da habe ich gedacht, okay, musst du sofort dem Bender Bescheid sagen.
Absolut. Ich danke dir auch dafür, weil ich war auch nicht der Einzige, der im Kino emotional wurde. Wir haben ja einen kleinen Clip gemacht für unsere Patrons. Schönen Gruß, wo wir ein bisschen gewarnt haben auch davor. Und jemand schrieb, erst habe ich gedacht, was ist der Bender für eine Heulsuse? Und dann saß ich im Kino und es war viel schlimmer, als ich das gesagt habe. Nee, der Mann neben mir musste meine Hand halten, weil ich habe.
Ist das wirklich, oder erzählst du?
Nein, Gary, nein. UCI. Okay. Erstmal war der Film fantastisch in 3D.
Ja, wir haben das kann ich
sogar bestätigen. Wir haben gesehen im IMAX 3D und das war fantastisch.
Ja,
fantastisches 3D, großartig, von wegen 3D ist tot am Arsch. Also, aber der Film drückt die Emotionsknöpfe und es deutet ja alles so ein bisschen darauf hin, auch durch den Trailer. Und wenn man sich an den ersten Film erinnert, es gibt diese Szene, wo Peter Quill sieht, Rocket, es ist die Origin Story von Rocket, eigentlich der dritte Teil. Was hat er denn da für Narben? Was sind denn das für Metalldinger da an seinem Körper?
Genau.
Was ist das? Und das
erfahren wir
wird
jetzt
in diesem Film.
Und das will ich nicht, ne? Weil ich ein Sensibelchen bin.
Oh mein Gott, das ist echt
wirklich. Naja, aber Hardcore. du hast ja einen guten Payoff am Ende. Also von daher geht das ja, ist ja nicht Bo is Afraid, verstehst du?
Da reden wir gleich noch drüber.
Also der stirbt nicht.
Nee,
ich glaube, das können wir sagen.
Was ist denn? Sag doch, ob der stirbt oder nicht.
Du bist so alt genug, du kannst doch sowas mal aushalten, Ma.
Ich habe hier einen Filmpodcast. Ich park hier in der Innenstadt. Sag mir, ob der stirbt oder nicht.
Nein, der stirbt nicht. Rocket stirbt nicht. Der Film ist ja jetzt ein paar Tage schon, ne?
Ja,
Rocket stirbt nicht.
Stirbt und ich sehe das, komme ich zu dir nach Hause, Hennes, und reiß dir die Hoden ab.
Entschuldigung. Hodenlose Unverschämtheit. Ja. Also er stirbt nicht, aber es passieren Sachen, die so heftig sind. Und
ja.
Als ich raus bin, ich war erst total sauer auf James Gunn, weil ich dachte, warum musste ich das jetzt durchleben? Und dann dachte ich, ja, das ist genau das, was Menschen halt machen. Das ist eine, ja, eine Beschreibung des
Gesellschaft. Natürlich ein bisschen überhöht, aber auch nicht, ja, wirklich.
Nicht wirklich, nee. Nicht wirklich. Und ohne jetzt zu spoilern, das mit dem Ende, das hat mich dann auch nochmal gekillt halt.
Ja,
also
ja,
das war auch nur noch
Aber jetzt so im Kontext, ja, von Guardians.
Von der Trilogie.
Ja, genau. Wie hat er dir denn gefallen?
Naja, dadurch, dass es ja quasi im ersten Teil schon angesetzt war, konnte diese Trilogie, lassen wir das Christmas Special mal beiseite und die Avengers-Filme, ja auch wirklich nur so enden, weil ich, ja, glaube, das war der Plan, weil ich glaube, der zentrale Charakter, die zentrale Figur ist Rocket,
ja,
bei den Guardians. Das ist die wichtigste Figur.
Ja, ja. Also ich fand es sehr genial. Ich mochte diesen Konflikt zwischen Gamora und Quill. Dass sie ja praktisch zurückgekommen ist, aber sie ist nicht die Gamora, die er liebt.
Da waren sehr gute Ideen
drin. Da waren sehr gute Sachen
dabei. Die Fleischstation war fantastisch. Ja. Die organische Space Station. Also sehr lustige Sachen auch, aber der Ton einfach. Ne?
Der ist ein bisschen düster.
Es war echt wirklich, also boah. Also ich habe auch danach gesagt, ich gucke den Film auf keinen Fall nochmal.
Ich habe ihn schon zweimal gesehen.
Aber ich glaube, ich werden mir nochmal geben. Aber
ja,
es ist wirklich,
der ist einfach, ich
war
mag
sehr mutig im Rahmen, weil du siehst einfach, okay, wenn du jemanden hast wie James Gunn, der auch weiß, wie man, also er hat diese Trilogie ja sich selber ausgedacht. Ein Anfang, eine Mitte und ein Ende.
Ja.
Ne? Und nicht wie bei Star Wars, wir fangen mal an und gucken, wohin es geht. Das ist schon wirklich, das muss man ihm wirklich zugute halten.
Ja, ja.
Und jetzt mit DC, also go for it.
Ja, ne? Ich bin sehr gespannt.
James Gunn.
Bin sehr
also
gespannt.
Guardians 3. Wir sind gespannt, wenn Thorsten.
Aber im Zuge dessen, vielleicht könnten wir jetzt erwähnen, du hattest mir geschrieben, du hast jetzt Peacemaker auch endlich mal gesehen.
Ich habe danach dann direkt Peacemaker angefangen, weil ich dachte, ich muss jetzt mal wieder was Lustiges von James Gunn sehen und ja, großartig. Ja,
ist Peacemaker das Intro vom Peacemaker?
Fantastisch.
Ich habe noch nie bei einem Intro weggeschaltet, also so permanent geguckt, wie dieses Ding.
Ich könnte den ganzen Tag, das könnte Dauerschleife, ja, auf Loop. Das Intro ist, also der Vorspann ist fantastisch.
Ja.
Großartig.
Ja.
Absolut.
Absolut super.
Ja, also.
Und, ich bin ja kein Szena-Fan hier, ne, aber.
Doch, der kann was.
Der kann
Szena
was.
Szena erinnert mich auch gerade bei Peacemaker doch sehr an den jungen Schwarzenegger.
Ja, ja, natürlich.
So ein bisschen auch nicht nur von der Statur, sondern auch von der Physiognomie.
Das ist ja das, was Schwarzenegger auch so sympathisch gemacht hat, im Gegensatz zu Stallone. Stallone hat da später mit angefangen, aber Schwarzenegger hat von Anfang an immer so ein bisschen. Weißt du, so, er hat sich nie ernst genommen. Und da haben solche Leute haben bei mir sofort einen
ja, das hat Stallone auch versucht, ist aber doch recht dran gescheitert. Ich sage nur, stopp oder meine Mutter schießt.
Ja,
ja, aber jetzt guckt Thigh Sucking, da werdet ihr sehen.
Ja, natürlich, jetzt natürlich. Mittlerweile hat er das.
Der Bandbreite, dafür, dass das wenig Gesicht noch beweglich ist, hat der wirklich Bandbreite.
Ja, mittlerweile hat er das
auch.
Er hat
es ja auch mit Demolition Man halt auch.
Er ist ja einfach der bessere Schauspieler auch als Schwarzenegger.
Ja,
ach,
ja.
Ach, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben.
Ja, ich aber doch.
Ja.
Ja, schon.
Gut.
Ja. Ja, also, ja, also jetzt im Vergleich, meint ihr jetzt?
Ja, doch, doch.
Ja, doch. Ja, Rocky, ja, jetzt nicht im Vergleich zu Daniel Day-Lewis, aber im Vergleich zu Arnold Schwarzenegger, finde ich, ist Stallone der bessere Schauspieler.
Ja, absolut.
Wie ist das Copland, ne? Mit De Niro und
Copland,
mit
fantastisch.
Ja, 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 ja.
Auch da,
ja,
wieder.
Da hat er sehr überrascht.
Man braucht nur das Richtige.
Er spielt besser wütend, finde ich.
Und Sylvester Stallone spielt ja auch in Guardians of the Galaxy 3 mit.
Ach ja, stimmt.
Ja, in der Tat.
Ja, eigentlich spielt er in allen dreien mit, ne? Oder?
Nee, im ersten nicht.
Im ersten nicht, aber
im zweiten
auf jeden Fall.
Im zweiten,
also eine
auf jeden Fall.
Kurze Rolle. Ne?
Oder?
Aber eine wichtige Rolle, glaube ich.
Naja, also über Guardians, das ist ein Film, der bleiben wird, glaube ich.
Ja,
also die Trilogie wird, also es ist erstmal schön, dass man sieht, dass eine Trilogie würdig abgeschlossen wird,
ja,
und gut abgeschlossen wird und ja.
Und der erste Teil ist immer noch ein totaler Feelgood-Film für mich. Den gucke ich immer gerne nochmal sonntags morgens oder so.
Und ich habe was gemacht, darüber möchte ich auch mit euch sprechen. Ich habe mir vorher nicht den Soundtrack angehört, also auch nicht.
Ach so, ja,
vor allen Dingen nicht das Mixtape, weil ich wollte mich genauso überraschen lassen wie beim ersten.
Ja, verstehe.
Ich weiß nicht, wie es euch ging beim ersten Guardians of the Galaxy.
Ja.
Ich habe den in der Pressevorführung gesehen in Berlin. Wir sind nachher raus. Was haben wir da gerade gesehen?
Ja, ja.
Vor allem, was war das für ein Soundtrack? Das hatte ich
Soundtrack
bis dahin nur bei Pulp Fiction,
ja,
gehabt,
ja,
dass man,
ja,
Songs so einsetzt. Und das wollte ich halt bei dem dritten jetzt auch wieder mal,
ja,
erfahren. Und das hat auch gut funktioniert.
Ja, ja, stimmt. Ja. Ist auch ein super Album. Also ein super Mix.
Dann habe ich aber da gesessen und habe mir die ganzen Trailer angeguckt. Und diese Trailer, die ich da sah, blendeten, vermischten, verwässerten sich in einen einzigen Trailer.
Da war nichts.
Da, also die waren alle gleich geschnitten und die sahen alle gleich aus. Ich glaube, der einzige Trailer, an dem ich mich nachhinein erinnern kann, auch leider The Flash, sah auch genauso aus. Das war der Transformers-Trailer, weil ich da einfach so gelacht habe. Weil
ja, das ist so absurd.
Transformers hat aber einen Markt, gerade im asiatischen Bereich, und dafür wird er hauptsächlich produziert. Das gucken amerikanische Kids, die damit gespielt haben, und dann wird das in Asien, wird das wieder flächendeckend gut. Mal der Herr Bay wird das schon machen.
Ist das, macht Michael Bay den wieder? Hat der den
gemacht? Na, zumindest ist er Produzent. Das wird er, glaube ich, nicht aus der Hand geben. Gary, du hast einen Film gesehen, den wir beide nicht gesehen haben. Pitch uns doch mal Bo is Afraid.
Bitte.
Erzähl doch mal.
Fang doch mal an. Ich hatte ja schon mit Everything Everywhere All at Once hatte ich ja schon Schwierigkeiten. Der lässt sich ja
mit
schon
dem,
mal nicht,
im,
nicht
aber pitchen. Mit dem Aufsagen des Titels aber nicht. Respekt.
Nee, das habe ich mittlerweile drauf. Ja. Das habe ich echt mittlerweile drauf.
Aber stimmt, du hast.
Oder wie du sagst, Hotdog-Finger-Film.
Ja.
Bo is Afraid, also das ist, also ich weiß nicht, was mit Ari Aster, mit dem Regisseur, irgendwas läuft da verkehrt. Also der hat irgendwie ein tiefes Familientrauma, was der ständig versucht, in seinen Filmen aufzuarbeiten. Und ich glaube wirklich, deswegen fühlte sich auch Bo is Afraid, fühlte sich an wie so eine super teure Familienaufstellung teilweise. Und ich könnte jetzt, normalerweise würde ich jetzt im selben Atemzug sagen, und ich hatte richtig Spaß, aber ich weiß es nicht, nee. Mhm. Also war wirklich, also im Grunde ist es ein klassischer Quest-Movie, ja, also eine Person, ich erkläre das jetzt, eine Person, der Held muss, ist gezwungen, von A nach B zu kommen, und auf dem Weg dorthin trifft er verschiedene Leute im Kontext der Heldenreise, Schwellenhüter.
Ja.
Und
Tormeister?
Ja, sowas? Und
Schwellen.
Und da erlebt er halt so Abenteuer. Es geht im Grunde. Ja, ich komme jetzt hier schon so ein bisschen in, ich hätte eine super Erklärung, aber dann würde ich schon was spoilern. Ja. Vor allen Dingen Der Film ist 3 Stunden lang.
Fühlt sich an wie 4?
Er fühlt mir, ja, manchmal, und du fragst dich vor allen Dingen hinterher, warum habe ich das jetzt geguckt? Aber trotzdem ist er irgendwie interessant. Also Ari Aster ist ein interessanter Künstler, und du siehst wirklich was du so noch nicht gesehen hast. Ich habe so das Gefühl, dass er wirklich versucht, gerade auch mit Bo is Afraid, ich glaube, das ist sein Verständnis von Comedy. Und er ist auch tatsächlich am Anfang sehr, sehr lustig, aber ich meine, er ist gleichzeitig auch der Regisseur von Midsommar und von
Harry und Sally Ditty.
Und da hatte ich halt damals schon gesagt, als wir den Trailer besprochen hatten, und wir gedacht, oh, das sieht ja lustig aus. Naja, ich trau dem nicht. Mhm. Und auch zu Recht. Weil es geht im Grunde darum, dass das um eine Mutter-Sohn-Geschichte, die so schräg ist und so, der Titelheld ist halt voller Schuldgefühle und voller Angst. Und du siehst das immer nur aus seiner Perspektive. Du weißt jetzt nie, ist das jetzt nur eine Vision, die er hat, oder ist das tatsächlich Realität? Also super bizarr.
Also es wäre dann jetzt der 3. oder 4. Film, den ich mit Joaquin Phoenix sehe, wo er ein schlechtes Verhältnis zu seiner Mutter hat.
Ja.
Da muss man.
Und Ari Aster, ich bin mir ziemlich sicher, Ari Aster hat ein schweres Problem mit seiner Mutter. Also da bin ich mir mittlerweile ganz, ganz sicher, weil das war ja bei Harry Ridley auch so.
Es ist aber auch ein Generationsding halt, ne? Und Phoenix ist natürlich. Aber ist es ein Film, wo du sagst, pass auf, wenn ihr mal was anderes sehen wollt, geht da rein.
Würde ich sagen, ja. Aber beschwert euch hinter euch nicht. Also der macht keine.
Gehen Sie rein, aber beschweren Sie sich hinterher nicht.
Der macht keine gute Laune.
Sie können ja essen, aber wenn es Ihnen nicht schmeckt. Sagen,
der macht keine gute Laune. Und dann höre ich jetzt schon Leute sagen, ja, aber warum sollte ich mir den ansehen? Ja, ich weiß es auch nicht. Also er ist schon bemerkenswert. Und wenn ihr wirklich mal sehen wollt, wie mutig Kino auch sein kann, und dann solltet ihr euch den ansehen. Aber ihr müsst, also er ist nicht inspirierend, und wie gesagt, ich habe so das Gefühl.
Landschaftsbilder?
Ich habe so das Gefühl, nee, das ist alles toll. Also so optisch ist der Film unheimlich toll, aber er verweigert sich. Er bildet die Heldenreise ab, aber an den gewissen, an den neuralgischen Punkten, die wir so kennen, dreht er alles um den Kopf. Mhm. Und das ist so, und damit musst du klarkommen. Also das ist, dass so deine Erwartungen ständig gebrochen werden. Und ich glaube, das ist auch das, was Ari Aster als Künstler, glaube ich, will. Der will uns nicht schockieren. Der will einfach nur, dass wir uns kacke fühlen. Und ich glaube, da ist dann der Film ist letztendlich, und das ist mir heute Morgen beim Rasieren gekommen, sehr tiefgründig. Der Film ist letztendlich ein Spiegelbild dieser Mutter-Sohn-Beziehung und zwischen uns, dem Zuschauer und dem Film. Ich erzähle das gerne nochmal, wenn alle den Film gesehen haben oder auch nicht. Und ist sehr interessant und naja, muss man sich drauf einlassen.
Ist es denn, geht es so in die Richtung David Lynch oder in welche Richtung?
Ja, David Lynch,
das. Weil wenn du sagst, es macht keinen Spaß, den Film zu sehen, habe ich gedacht, so die Tagline wäre Beau is afraid, komm damit klar. Aber ich meine, es sind ja so Filme wie Blue Velvet oder auch
ja, Blue Velvet, Blue Velvet hatte eine klare Handlung. Der hat einfach.
Nee, aber ich meine, von der Stimmung her, das sind ja so Filme, oder nehmen wir mal Mulholland Drive.
Den sollen wir unbedingt nehmen.
Ja. Nehmen wir mal bitte den.
Den habe ich nie gesehen.
Oh mein Gott, Gary.
Vor 25 Jahren gesehen.
Oh mein Gott,
Gary. In Kürze weiß ich, worum es ging.
Oh. Ja. Na, auf jeden Fall, in Mulholland Drive gibt es einen Moment, den man nie vergisst, im ganzen Leben nicht mehr. Ja. Aber das ist auch ein Film, wo ich nachher dachte, so, okay, ich habe den jetzt nicht ganz verstanden, aber der Film, wenn ich es dir sage, weißt du es, und dann kriegst du ihn auch noch wieder aus dem Kopf. Okay. Egal. Das sind so Filme, die ein Unwohlsein erzeugen, aber die bleiben bei einem. Weißt du, die hängen
einem so irgendwie so.
Don't Look Now, Nicholas Rogue, ja, wenn die goldenen Trauer tragen.
Ja, sowas, ja. Also es ist kein Evil Dead Rise.
Nein.
Oder Rising, sondern es ist wirklich, er lässt sich auch in keine Schublade stecken. Überhaupt nicht. In dem Moment, wo du denkst, ha, Komödie, nein, dann kommt wieder was anderes, dann passiert wieder dies, dann passiert wieder das. Ne? Und,
Jetzt habe ich total Bock, den Film zu sehen. Danke.
Ja, ich auch, muss ich sagen.
Ja,
guckt ihn euch an. Ja.
Wenn man das so hat von dir, geht's einem besser.
Ja.
Man fühlt sich jetzt gewappnet, was wahrscheinlich nicht stimmt, aber ist gut.
Dann hast du noch einen ganz anderen Film gesehen, nämlich Fast and Furious.
Ah ja.
Fast, das war ein Double-Feature, oder?
Fast and Furious X.
X, 10. Also 10. Oh Gott, ey. But. Ich bin ja, also ich muss ja sagen, das war wieder um 9 Uhr abends. Ich war eigentlich, ich merkte das, oh Gott, ich muss oft gähnen. Das ist kein gutes Zeichen, weil dann bin ich ratzfatz. Dann. Also Fast and Furious ist laut.
Ja.
Die waren schon immer laut. Ja. Und der ist laut akustisch als auch
optisch.
Ja. Ist der einfach nur.
Der Film schreit dich die ganze Zeit an.
Der schreit dich die ganze Zeit an. Trotzdem habe ich es geschafft, hier und da ein kleines Nickerchen zu machen. Nein, ich war einfach, es war zu viel.
Ist es denn jetzt ein Abschluss dieser Serie?
Nein. Sie gehen davon aus, dass der Abschluss jetzt beginnt mit noch drei Teile soll der Abschluss
ausmachen. Ja, das ist Wunschdenken. Also ich glaube nicht, dass der, das hat er bei der Premiere, Dr. Klöbner.
Wer auch immer das macht, der Chef vom ADAC.
Vin Diesel hat das bekannt gegeben.
Dr. Klöbner. Vic Dorn. Es ist Vic Dorn.
Aber er hat,
was ist Ihr Lieblingsessen? Kartoffelpuffer.
In dem Film hat er ein paar Mal so einen Moment, wo er total im Stress ist und sich so totale Wut aufbaut in ihm, dann macht er, der hat ja diesen runden Kopf.
Er sieht aus wie,
und dann macht er immer so. Und dann verschwindet sein Mund so merkwürdig. So.
Aber
dann sieht er einfach aus wie so
ein Kartoffel. Hast du ihn auf Deutsch gesehen? Hast du ihn auf Deutsch gesehen oder auf Englisch?
Nee, auf Englisch.
Weil Vin Diesel sieht ja wirklich aus wie eine Figur von Loriot.
Ja, ich sag ja,
original, Dr. Klöbner.
Ja, genau.
Macht das jetzt Spaß? Ist das,
ja, er macht Spaß. Hier der Jason Momoa, der gibt sich alle Mühe, da den Joker zu spielen. So merkwürdig. Und der ist.
Der, also nicht den Joker, also der, im der, Sinne, der nicht den Joker im Sinne von Batman.
Doch, den Joker. Versucht er so ein bisschen zu kopieren oder so. Und das ist so absurd und so laut und so.
Gibt es denn einen Fast and the Furious Film, wo wir sagen, den kann man sich angucken? Meine Antwort wäre, ich beantworte meine Frage selber, wenn ihr das schon nicht macht, wäre natürlich Hobbs and Shaw.
Calvin Hobbs and Hobbs. Shaw, der war gut.
Shaw klingt wie ein Film.
Aber ich mochte den. Ich mochte den, und ich weiß jetzt nicht, welcher Teil das ist. Halt, das der ist letzte Film mit dem Walker.
Paul hier, Walker.
Paul Walker, ganz genau. Der gefiel mir am besten.
Übrigens, Aardman, hast du die Star Wars-Folge gesehen? Visions von den Aardmans? Mm-mm. Oh mein Gott, die ist super.
Okay, guck ich mal.
Naja, Wallace and Gromit macht Star Wars. Es ist
Wallace and Gromit habe ich immer es über alles
so
geliebt.
So fantastisch. Also Wallace Visions auf Disney Plus. Also hast du ja quasi echt ein schönes Kontrastprogramm.
Ja, das war wirklich ein Kontrastprogramm. Meine Güte, nee. Aber er ist unglaublich. Ey, ich verstehe nicht, warum machen das echt schon ohrenschädigend so laut? Also wirklich sprichwörtlich laut.
Ja,
also das ist unglaublich.
Also ich finde ja...
Und so absurd.
Ich finde, das ist das Problem auch einfach, dass viele Leute diese Filme ja auch so abfeiern und dann quasi diese Filme auch mit auf die Straße nehmen. Und ja, ich habe schon das Gefühl, dass im Moment so Road Rage und so weiter sehr, sehr, sehr angestiegen ist. Ich will das jetzt nicht den Film vorwerfen, nee, um Gottes Willen. Aber es gibt ein Klientel, das meint...
Naja, aber Hennes, es dreht sich ja überhaupt nicht mehr um illegale Autorennen. Dreht sich ja gar nicht mehr.
Nein.
Das ist jetzt wirklich nur...
Ich werfe auch Call of Duty nicht vor, das Krieg ist in der Ukraine.
Nein.
Aber tatsächlich ist es so, dass ist Futter für die jungen Menschen, die mit ihrem tiefer gelegten Polo am Parkplatz vom Lidl stehen.
Ja,
das
ist
die Zielgruppe. Ja. Die gibt es weltweit.
Ich meine, ich habe ja schon oft gesagt, weißt du, wenn wir abends noch eine Runde Call of Duty oder Battlefield spielen, dann denke ich schon, ja, das ist die Trivialisierung von so ziemlich die schlimmste menschliche...
Ja, ganz so einfach.
Wie soll man es sagen?
Es sind die Schrecken des Krieges ohne die geringste Konsequenz.
Ja. Ohne die geringste Konsequenz.
Ja, und deswegen sind diese Spiele von Grund auf... falsch.
Ja, natürlich sind
die
sie
falsch.
Die
machen halt Spaß. Aber
war das der erste Golfkrieg oder war das der Golfkrieg Anfang der 90er, wo gesagt worden ist, wir sehen das jetzt im Fernsehen und eigentlich müsste es uns näher sein, aber durch die Fernsehbilder ist es einfach noch abstrakter geworden.
Ja, vor allen Dingen, weil wie die Amerikaner das damals aufgearbeitet haben, die haben das ja aufgearbeitet wie so eine Show, wie so eine Sportshow.
Mhm. Naja, weil sie halt ganz viel gemacht haben. Sie haben ganz viel Technik vorgeschickt, immer Bagdad vorgeschickt, dann sind sie nachmarschiert.
Ja.
Du hast viel gehabt, du hast viel Truppenbewegung gehabt, Bombardement. Als die da irgendwie ankamen vor den Toren Bagdads, war da kaum noch was da.
Ja.
So, und dann kamen die an in den Desert Storm Rüstungen und es muss trotzdem schlimm gewesen sein. Es gibt da genug Leute, die wirklich traumatisiert sind von den Soldaten auch.
Und das ist ja zum Beispiel auch was gerade der Golfkrieg...
Ganz zu schweigen von den Leuten, die in Bagdad leben wahrscheinlich.
Absolut. Und das sind ja dann so zum Beispiel Sachen, die dann auch filmisch aufgearbeitet worden sind, mannigfaltig durch ganz viele Filme. Also Vietnam war bis dato ja immer so das große amerikanische Trauma.
Ja.
Ne? Und dann halt...
Das ist auch geblieben, das war das Haupttrauma.
Das auf jeden Fall. Also Film kann nicht nur... Film kann auch quasi... Ja, eine Art Bewältigung, therapeutische Wirkung haben.
Absolut. Könnte es haben, wenn es nicht immer so. Ich glaube, das Einzige, was ein bisschen therapeutische Wirkung hatte, war American Sniper. Da habe ich das Buch gelesen, sowohl als auch den Film natürlich gesehen.
Ist das der mit Keaton?
Was? Nein, das ist American Assassin. Das ist eigentlich ein Actionfilm.
Ja, ich wollte sagen.
Und American Sniper ist der Film mit unserem Kollegen hier, der auch bei Star is Born. Genau.
Ey,
Mann.
Der in Rocket spricht.
Ja.
Bradley Cooper.
Bradley Cooper spielt ziemlich großartig einen Scharfschützen.
Aber der Film war ja auch so ein bisschen kontrovers, ne? weil er irgendwie, weil da viele im Nachhinein gesagt haben, nee, so war das überhaupt nicht.
Ja gut, aber er beschädigt sich auch mehr selbst als nicht.
Ja.
Genauso wie The Hurt Locker.
Mhm.
Weißt du, es war auch ein Film, der die Figur des Jeremy Renner mehr beschädigt. Das sind Leute, die mit da draußen nicht klarkommen, zu Hause mit den normalen Abläufen und nur in ihrem Job gut sind, in
das
diesem
war der
absoluten
Catherine,
schmalen
der
Tunnel.
Catherine Bigelow, genau.
Oscar.
Ja, genau, Oscar.
Also was ich jetzt gerade wiederentdeckt habe mit meiner Frau, das ist Homeland.
Ja. Ja.
Die Serie mit
Claire Danes.
Ja.
Claire Danes und Mandy Patinkin.
Mandy Patinkin, ja.
Und,
ja.
Ist echt gut.
Und anderen. Ja,
und vielen anderen. Habt ihr die gesehen?
Ja,
die
ersten beiden
eine
Staffeln.
Folge bin ich nicht reingekommen.
Ja,
okay. Ersten beiden Staffeln.
Aber ich bin jetzt bei Barry.
Ja.
Und das ist ein Meisterwerk.
Ja.
Also ich ein paar
Barry
Folgen geguckt. Barry ist ein Meisterwerk.
Ja. Absolut großartig. Dritte Staffel jetzt, ne?
Dritte und letzte.
Dritte und letzte Staffel. Auch fantastisch.
So düster und trotzdem immer wieder so kleine Dings, wo du total lachen musst irgendwie so, aber das ist eine ganz, ganz schräge Mischung.
Ja, aber auch zum Beispiel, was wie Bill Hader sich wirklich entwickelt hat von Saturday Night Live Komiker zu einem, der war ja irgendwie PA oder nee, nicht PA, Runner irgendwie bei diversen Filmen.
Bei Schwarzenegger.
Bei Schwarzenegger hat er ja auch bei Conan O'Brien auch immer wieder erzählt und ist jetzt quasi Autor, Regisseur und das alles, also ganz, ganz großartig. Du hast es Mrs. Davis schon gesehen.
Mrs. Davis. Mrs. Davis ist die neue Serie von Damon Lindelof und Tara Hernandez. Das ist eine Autorin, beziehungsweise sie ist auch Showrunnerin. Lindelof ist da nur praktisch so ein Assistent.
Lindelof, und Lost
und Watchmen. Und Watchmen und The Leftovers. Und es ist auch eine wunderschön schräge Quest-Serie. Es geht darum, um eine Nonne, die praktisch topaktuell, AI beherrscht so die Mrs. Davis ist
AI oder wie
ist künstliche Intelligenz. Genau.
Wie Deutsche sagen KI, aber KI, wir sagen
genau.
AI.
AI, Artificial Intelligence. Ja. Und sie wehrt sich dagegen, beziehungsweise sie will die ausschalten und begibt sich auf eine Quest.
Also auf und Quest ist...
Gleichzeitig auch nach dem Heiligen Gral.
Ja, Quest und ist aber, wir müssen nochmal kurz Quest nochmal erläutern, was Quest eigentlich da ist.
Ja, auf die Reise. Also
die
Suche.
Genau. Eine der Erzählstrukturen.
Auf die Suche, genau.
Gespielt von Betty Gilpin, bekannt aus Glow.
Ja.
Und anderen
die Serie zu erklären ist auch unheimlich schwer, weil da passiert so viel und so viel Bizarres irgendwie, aber das ist im Gegensatz zu Bo's Afraid ist das eine Serie, die gute Laune macht und die man gerne guckt. Ja, und die ist jetzt auch durch. Also da war jetzt die erste Staffel, ob es eine zweite geben wird, weiß man nicht, zumal es ja den Writer Strike gerade gibt und aber sie hatten sehr einen guten.
Und du hast sie gesehen über die
Dank CyberGhost VPN habe ich Peacock mir für einen Monat ausgeliehen und beziehungsweise möglich gemacht und da konnte ich die komplett gucken.
Gut. Und trotz Writers Strike glaube ich, dass alle Teile von Fast and Furious einfach weitergesetzt werden können. Also ich glaube, dass das überhaupt kein Problem ist.
Ja. Durch KI oder durch KI?
Nö, einfach indem du die Autos wäschst und dann fährst du los. Also,
ja.
Hat mich nie überzeugt, was die handlungstechnisch machen.
Nee.
Dieses Ding mit Vincent Toretto und dem alten Fluchkopf.
So simple Sachen wie Schwerkraft spielt ja da gar keine Rolle mehr. Physik? Nee.
Nein.
Nee. Ja. Aber man kann es gucken, aber mir war es zu laut und zu viel.
Ja.
Ja.
So, einige wundern sich wahrscheinlich, warum wir nicht im Studio sitzen.
Ach so.
Dem Kollegen von...
die müssen
Donner
ja jetzt einen Familienurlaub machen hier.
Wir sind jetzt hier im heimischen Wohnzimmer hier und haben das Studio so ein bisschen nachgebaut. Deswegen hier auch dieser schöne Blumenhintergrund und alles so ein bisschen Dings. Ich habe vorhin schon über die Trailer gesprochen, die ich gesehen habe. Lass uns mal kurz über drei Trailer reden. Ich fand habt ihr den Trailer gesehen für Mac 2?
Ja! Ja! Guck mal!
Bitte!
Erstmal ist diese Anfangsszene, in der ihr T-Rex, Mama, ich trinke Wasser. Dann kommt der, das ist tatsächlich im ersten Buch die erste Szene. Der hat ja x Bücher geschrieben, der Robert Alton heißt der, glaube ich. Steve Alton hat diese ganzen Bücher geschrieben, die ich alle gelesen habe über Mac.
Echt?
Ja. Ich habe alle Romane gelesen, schon vor zig Jahren. Und das war die erste Szene im ersten Buch, wie der
Romane
Mac. Es sind Romane, die auch gut sind. Also,
okay.
So, Action, Roman, hi, Gedöns. Und ich liebe den Trailer, es ist ein High-Film. Also so, was willst du machen? Da sind da mehrere, komm schon. Der Film macht keine Gefangenen.
Es sind jetzt mehrere, er macht wirklich keine Gefangenen. Er greift
Er macht keine Gefangenen. Und dann Jason Statham, wir brauchen sie wieder. Ich doch gesagt, nee. So, nein? Habt ihr euch mal Film 1 angeguckt? Was das für eine knappe Scheiße war? Und das ist, da habe ich wieder Bock drauf.
Das
lieber High-Filme generell.
Das Ganze untermalt von Barracuda von Hart. Auch sehr, sehr schön.
Sensationell.
Sehr schön. Ich finde auch wunderbar die Stelle, wo Jason Stratmann den Hai mit dem Fuß.
Ja, das hat mich auch. Ja. Mit dem Fuß nach oben. Das ist wichtig.
Sehr schön.
40 Tonnen Druck auf dem Kiefer, aber komm, mach.
Ja, auch mit dem Tretboot. Also, 400. Das ist schon. Es ist.
Es kommt ein zweiter High-Film, wohl ernst zu nehmen, der heißt Black Demon.
Okay.
Wo eine Familie. Man darf das nicht hinterfragen, aber offensichtlich macht eine Familie Urlaub auf einer stillgelegten Ölplattform. Wenn wir das einfach mal voraussetzen,
Suspension
dass man das macht.
Ja, ja, genau.
Dann da ist Black Demon. Sinn. Also
und dann
scheint
nicht wieder
ein weißer Hai zu sein, ja. Auch. Deswegen Black Demon. Und der ist ein rachsüchtiger Hai. Und da geht es auch über Tisch und Bänke. Da gibt es auch einen Trailer zu. Beide Filme interessieren mich, weil mich Hai-Horror generell interessiert, wenn er nicht zu billig gemacht ist.
Ja. Na, das sieht jetzt wirklich aus wie Hai-Alarm auf Mallorca, aber in gut. In aber das gut. War der erste Mac ja auch.
Ja, aber ich mag das, wenn Haie, komm schon, gib. Weißt du? Ja. Ich liebe das.
Ja.
Hast du, habe ich dir gesagt, dass der The Last Jaws als Mediabook rausgekommen ist? Wurde auch besprochen.
The Last Jaws, dieser italienische.
Ja. The Last Jaws ist die allerletzte Scheiße, die man sich überhaupt vorstellen kann.
Ja,
der
Ding
hat nicht mal den Ansatz einer Handlung.
Ja. Das gab es ja damals. Aber das Schlimme ist ja dann, dass selbst die Original-Jaws-Filme, also die Teile, die dann die offiziellen Fortsetzungen, dass die ja dann auch total...
Hast du denn eigentlich jemals wirklich den letzten gesehen hier, die mit Michael Caine?
Doch, den habe ich gesehen. Ich
habe jeden gesehen.
Da fand ich halt cool, dass Michael Caine mal irgendwann in einem Interview gesagt hat, ja, die Leute wundern sich immer, dass ich da mitspiele, aber er hätte damals halt gesagt, I'm an actor, I'm for hire.
Ja.
Punkt. Ja. Mehr muss man dazu nicht sagen. Also das ist so ist das.
Und, ja, sagt ja auch, die Miete zahlt sich nicht von alleine.
Ja.
Also sagt er häufiger mal.
Aber der war auch so hanebüchen. Der zweite.
Den zweiten mochte ich sehr.
Der zweite
konnte war, wir beißen aufs Stromkabel, ne?
Ja.
Schlong. Und der fängt ja auch sofort an, da geht sofort los.
Ja.
Ne?
Genau.
Das muss auch schwierig sein für Chief Brody, der permanent überall Haie vermutet.
Ja.
Ne? Und dann kann es froh sein, wenn einer kommt.
Ja.
Aber das war der zweite, den fand ich auch stark. Ja, da gab es sogar einen Comic, den ich hatte.
Ja, stimmt. Da gab es einen
Comic zu.
Ja, habe ich, glaube ich, von Marvel.
Aber Spielberg hatte damit nichts mehr zu tun, ne? Oder war
ich
er noch
Ich weiß nicht, ob
Produzent?
Der da irgendwie Executive Producer war oder irgendwie. Nee, der hat die Schnauze voll gehabt. Übrigens, The Shark is Still Working. Die Dokumentation gibt es übrigens in voller Länge, die ich sehr empfehlen kann über die Entstehungsgeschichte von Jaws. Gibt es bei YouTube. Für Umme. Ja.
The Shark is Still Working.
Ja, okay. Super.
Zweiter Teil von Mac, zweiter Teil von Full Monty ist auch.
Ja, da war ich sehr überrascht. Ja. Also das habe ich gar nicht kommen sehen.
Den ersten mochte ich sehr gerne.
Ja.
Hot Stuff, Donna Summer.
Vor allen Dingen, das ist ja keine Fortsetzung, also das ist ja kein Film. Das ist eine Serie.
Ist eine Serie, genau.
Das
richtig,
ist eine Serie.
Ja, ist eine Serie.
Und,
was
und
eine
mit
gute,
allen Original-Schauspielern.
Was eine gute Idee ist, finde ich.
Ich glaube, Full Monty war ein Theaterstück.
Ja.
Ja, unser lieber Kollege Hans-Peter Lenkert hat ja die in der deutschen Version mitgespielt, im Ebertplatz.
Und
funktioniert ganz oder
gar
so. Nicht.
Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich, die Figuren wieder zu sehen und weiß zwar nicht, was sie vorhaben, aber mal kommen lassen.
Naja, cool, ist ein klassischer Flashdance-Aufbau, zu sagen, pass auf, mein Lieblingsgag übrigens aus Full Monty.
Ja.
Wie die Flashdance gucken, um sich das Tanzen ranzuschaffen und dann monieren, dass sie nicht schweißen kann. Die Naht hält keine 5 Minuten und so. Richtig nice. Richtig nice. Die Schweißnaht hält keine 5 Minuten.
Ja. Es war ja auch der totale Überraschungserfolg damals. Das hat ja keiner
Full Monty.
Full Monty, ja. Das war
ja, aber das sind so, ich meine, das können die Engländer können das ja unheimlich gut, so sozial, so Social
Comedy.
Sagen wir
mal Briten, Entschuldigung. Sagen wir mal Briten, weil Carlyle ist Schotte, deswegen.
Ah ja.
Ja,
wollen
okay.
wir jetzt keinem Schotten hier. Unterstellen, er wäre Engländer.
Nee.
Und die Leute schotten dicht. Verstehst du?
Von allen Trailern, die ineinander geblendet worden sind, sticht ja dieser eine wirklich heraus. Und das ist Killers of the Flower Moon.
Ja, ich höre das
von,
Hörbuch tatsächlich seit einem Monat schon.
Von Scorsese.
Die Osage-Morde.
Ja. Und ich würde mal sagen, so sollten Trailer sein. Also, wenn ich wirklich was bei The Flash zu monieren habe, ist einfach, dass die Trailer zu viel verraten.
Das ist halt das Problem, Hennes, du hast da einen Special-Effekt-Film, was willst du dann da zeigen?
Ja,
ne?
Stimmt.
Und das ist ja ein Drama und deswegen kannst du da auch ganz viele Sachen zeigen, die...
Es ist ein absolut wahres Drama.
Worum geht es denn da konkret, Thorsten?
Es geht darum, dass die Osage-Indianer, angesiedelt im amerikanischen... auf Bodenschätzen sitzen und deswegen irgendwie schwerreich unterwegs sind. Was ihnen jetzt nicht zu 100% allem klar ist, aber das sind irgendwie die reichsten Bewohner des Planeten zu dieser Zeit, weil sie einfach auf diesen Bodenschätzen sind. Und ein Großgrundbesitzer in diesem Film, jetzt gespielt von De Niro, sagt sich, ja, dann lass uns sie mal alle töten, bis uns das Land gehört.
Ja.
Und das führt dann dazu, dass sein Sohn einheiratet und dann werden die ermordet. Und also der mordet sich in Zeitlupe durch den halben Stamm, damit ihm irgendwann das Land zufällt. Darum geht es im Kern. Das ist eine wahre Geschichte. Das ist aber nicht alles, worum es geht.
Natürlich nicht.
Man muss da
Kolonialisierung.
Ja, und das ist halt so, das Buch ist eine Dokumentation, sehr langsam erzählt, aber gut gemacht. Ich höre es gerade und habe jetzt aufgehört, die Osage-Morde, wer liest das? Das liest, glaube ich, muss ich mal nachgucken.
Aber ja, es ist sehr interessant. Also es ist ein Scorsese-Film, Martin Scorsese, und es ist interessant, dass jetzt immer mehr so Filme kommen, die sich auch mal mit dieser Geschichtsbewältigung das mal so ein bisschen aufarbeiten. Weil da ist ja doch
die Geschichtsbewältigung arbeiten die Leute dann auf, wenn die irgendwie einen Twist hat oder ganz besonders absurd ist. Eine niemand ist wirklich interessiert an einer Geschichtsaufarbeitung. Die Leute sind immer interessiert daran, einen Kassenschlager zu schaffen, wenn die Geschichte aufsehenerregend genug ist, um die für über ein planbares Budget zu verfilmen und sie erfolgversprechend ist.
Ja.
Oder meinst du, der Mord an Hunderttausende von Indigenen, da lässt sich jetzt noch einen Film draus machen erstmal?
Ja, wenn du mal an JFK denkst, halt auch, ne? Da ging es ja auch eigentlich weniger um den Mord an Kennedy, sondern okay, wir haben hier eine Vermutung und vielleicht könnten wir da ein Drama draus machen. Und das hatte halt auch nicht Hand und Fuß. Hier ist es halt dann auch was anderes. Was ich halt toll finde, auch an dem Trailer, ist, wie gesagt, dass du nicht so viel siehst. DiCaprio sah noch nie so scheiße aus. Also gut, in Revenant. Ne, also er sieht fertig aus.
Er sieht fertig aus.
De Niro, wen haben wir noch gesehen? Dann ist noch Brent Fraser zu sehen.
Brent Fraser ist dabei. Einige Leute da
zu sehen. Also eine sehr, sehr gute.
Es ist ja damals, du hast ja The Watchmen, die Serie gesehen. Ja. Ne? Du auch?
Ja, ein paar Teile.
Genau. Und im ersten Teil, da wird ja von diesem Massaker berichtet. Ne?
Das ist Don Johnson, wo praktisch
ein ganzer, das ist ja so ein Flashback, der ja dann noch eine große Rolle spielt, wo so ein ganzer Bezirk praktisch platt gemacht wird von Weißen, von Rassisten. Und und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die existierte, das haben viele Leute in Amerika tatsächlich erst erfahren, dass das gegeben hat durch diese Serie. Das finde ich erstaunlich, verstehst du? Also die Amerikaner, die sind halt, was ihre eigene Geschichte, das meine ich mit Geschichte.
Sie sind in der Aufarbeit jüngerer Geschichte nicht gut, was zeigt, warum es bis in die 60er, eigentlich bis heute, aber bis in die 60er extremen Rassismus gab. Extremen.
Naja.
Rassentrennung bis in die 60er, da sind wir geboren.
Ja, da ist Gary schon in die Schule gegangen.
Ja, sehr. Da war ich schon,
fertig.
Ersten Kuss gehabt.
Ich bin sehr gespannt. Also Killers of the Flower Moon.
Ja, ist super. Also bis jetzt.
Gutes Ding. Was ist dieser Taika Waititi-Film? Der basiert auch auf wahren Begebenheiten. Der die Fußballmannschaft trainiert. Das basiert auf wahren Gegebenheiten, wirkt aber wie eine Verfilmung von Ted Lasso.
Ja, genau.
Ach so, mit hier unserem, der die Fußballmannschaft der jungen Menschen mit Down-Syndrom?
Nee, den habe ich gesehen, Champions, der war super.
Champions mit Woody Harrelson.
Ist gut.
Großartiger Film.
Ja, also,
klar. Also du weißt, wie da die Mechanismen laufen, und aber trotzdem hat der Film totalen Spaß gemacht.
Heartwarming.
Tear-jerking.
Ja, und der andere, das ist ja auch das, für die andere Spezies kommt alle 4 Jahre ein gut gespielter, aufwendiger Sportfilm nach Schema F. So.
Ja, aber der basiert auf wahren Begebenheiten, und genauso wie damals der Film mit John Candy hier, dieses mit den
Eishockey.
Nee, nicht Eishockey, das war Bobfahren.
Eishockey.
Nee.
Eishockey. Ist Eishockey?
Wie ist der noch?
Schlange Bobfahren. Da?
Cool Runnings.
Das basiert ja auch auf wahren Begebenheiten.
Ja.
Ne? Also,
ja, oder Jamaika. Andy the Eagle beruht auch auf wahren Begebenheiten. Taron Egerton. Ja,
Iris Berben und Hugh Jackman im gleichen Film.
Ja.
So.
Den Film, den ich zuletzt gesehen habe, jetzt, Stichwort Sportfilm, ganz kurz, weil ich ihn einmal im Jahr gucke, weil er wundervoll ist, ist Moneyball. Moneyball mit Brad Pitt und mit Jonah Hill und Aaron mit Sorkin vielen anderen und in einer seiner letzten Rollen auch mit dem Kollegen hier, mit dem du Zigarettenautomat.
Philipp Seymour Hoffmann.
ganz, ganz toller Film darüber, dass man mathematisch an die Nummer rangehen kann, Spieler auszuwählen, um eine Champions League oder so zu gewinnen oder so ein Playoff. Und ich interessiere mich null für Baseball. Null. Aber es ist ein toller Film.
Ja.
Der ist von der Musik toll, der ist von der Stimmung toll. Wie die spielen, ist das toll, das ist alles toll. Der Film ist komplett toll. Der Film ist fantastisch. Und man, ich interessiere mich gar nicht dafür, aber es ist fantastisch.
Nee, aber ich meine, das haben die Amis ja drauf. Die können schon gute Baseballfilme machen.
Das können, ja,
die
aber
können
wenn,
auch mal einen Baseballfilm zu viel machen, verstehst du?
Ja, aber wenn jemand trotzdem Baseballfilme machen kann, dann die Amis. Wer sollte es denn sonst machen?
Ja. Genau. Also das,
ich sage nur, die Bären sind los. Das lief ja damals im Ferienprogramm.
Die Bären sind los.
Und also mit
Walter Matthau, der
ja,
Film?
Nicht, das ist der Film, genau.
Jack Klugman.
Jack
Klugman? Nein.
Ja, aber gleich Kaliber wie Jack Klugman.
Ein großartiger.
Und da wurde beim Ferienprogramm, da lief im Ferienprogramm die Serie, und da hatten sie extra einen, ich weiß gar nicht, ob es ein Amerikaner war, aber einen Baseball-Fachmann da, und der dann erklärt hat, wie Baseball überhaupt funktioniert.
Ja.
Und ich glaube, nach 5 Minuten war alle so, wir wissen nicht mehr.
Das ist eine Mischung aus Brennball. Das ist ja wie Brennball.
Ja. Das ist einfach ein
total. Das ist wie Brennball. Ja. Klopp dagegen. Ne? Ja. Wenn du einen Home Run hast, und dann kannst du einmal rumrennen. Dann machst du die ganzen Punkte. Ja. Und ansonsten musst du einen Mann knappen, weiterwerfen und währenddessen hast du Zeit, dich zu bewegen und von einem Dingenskirchen auf den anderen zu kommen.
Ich habe gehört, die haben jetzt ganz offiziell, haben die in Amerika die Baseball-Regeln geändert, weil manche Spiele bis zu 3 Stunden gingen.
Ja, sollen sie machen.
Stell dir mal vor, du sitzt 3 Stunden im Stadion.
Ja, die Leute sitzen da auch und fressen Hotdogs und saufen Bier. Da geht es doch gar nicht um das Spiel.
Nee. Ja, vor allen Dingen sagte der Mann, der Bo is Afraid gesehen hat.
Ja.
Ja. Stell dir vor, die sitzen 3 Stunden an der frischen Luft im Stadion, trinken Bier und gucken einem beim Spielen
zu. Ich finde es ja immer so klasse, dass die Amis Soccer nicht mögen irgendwie, weil das
sag,
gibt's
sag
gar
bitte
nicht.
Fußball. Sag
ja, Fußball nicht mögen, weil da auch mal gelegentlich mal ein Spiel dabei ist, was unentschieden ist, und das geht ja gar nicht.
Oder 0-0.
Ja, oder 0-0, ne? Das geht ja gar nicht. Ne?
Ja, das wird ja schön in Ted Lasso auch thematisiert.
Das ist großartig, wo bei American Football jeder fucking Spielzug wird dann erstmal von dem Schiedsrichter erklärt, der wendet sich dann, deswegen habe ich da und so.
Ja.
Und
denkst, was?
Ja, das ist auch, deswegen hat mich Sport
American
auch ehrlich...
Football verstehe ich überhaupt nicht.
Nee. Jeden verdammten
nicht,
Sonntag.
Dass es mir, any given Sunday. Mhm. Mit Al Pacino und einer 40-minütigen Brandrede, was den Sport so besonders macht.
Ja,
wenn wir uns alle am Riemen
reißen
müssen.
Ja. Und das können die halt gut. Ne?
Ja. Ja.
Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.
Ja. Gut.
Kommen wir
zu
Mystery Box.
Ja, bitte.
Wir haben euch beim letzten Mal gefragt, was ist euer Lieblings-Show-Don't-Tell? Moment im Film oder in einer Serie.
Da war ich echt überrascht, dass so viele Leute geschrieben
haben. Unheimlich viel. Also ich habe.
Es war wirklich bemerkenswert.
Ich habe schon 2 Tage dran gesessen, an allen euren Antworten. Ich habe alle gelesen. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ja, es war viel Arbeit, aber ich habe so das Gefühl, wir lernen euch immer besser kennen dadurch, durch solche Fragen, weil wir merken, wie ihr tickt, und wir ticken ähnlich, und das ist eine schöne Gemeinschaft, die wir haben.
Es ist halt schön zu sehen, dass unsere Community, unsere Fans, die uns hören und sehen, dass die halt sich tatsächlich, dass denen das sowas auffällt, verstehst du? Und dass sie auf sowas achten, das finde ich. Weil ich hätte echt nicht gedacht, dass ich
so,
da viele
also es waren sehr viele, es waren, glaube ich, noch mehr als beim letzten
tatsächlich,
Mal.
Tatsächlich, ja, es war echt erstaunlich.
Noch mehr, wirklich. Also, es gab einen ganz klaren Show Don't Tell, nochmal kurz erklärt. Das ist der Moment, wo man im Film oder in einer Serie etwas sieht, was nicht erzählt wird, was aber wichtig ist, was ein Plot-Twist ist oder was für den Charakter, für die Figur sehr, sehr wichtig ist. So.
Ja.
Es, ganz oben auf der Liste war ganz oben. Der Anfang von oben.
Ja. Ja, ja.
Der wurde so
das
oft stimmt. genannt wie nichts anderes.
Ja, ja. Also der
muss
Prolog.
Der Prolog von oben, und da muss man auch sagen, das ist ja eigentlich eine Show-Don't-Tell-Sequenz, eine Montage.
Eine Montage, so, eine Prolog.
Montage. Genau, ja. Du musst ins Mikro reinsprechen, sonst halt kein
Montage.
Also eine Montage. We need a Montage, hatten wir ja auch schon. Aber oben war ganz weit oben, ne? Also das ist wirklich einfach auch meist, auch das muss erzählt werden, ne?
Ja.
Das muss ja erstmal geschrieben werden, so, das kann man, um etwas zu zeigen, muss es ja erstmal aufschreiben. Der Anfang, kommen wir von oben, ganz woanders hin, der Anfang von Spiel mir das Lied vom Tod.
Ja.
Diese 15 Minuten.
Ja.
Ja.
Aber das ist zum Beispiel auch so eine Sache, also da kann ich mich noch erinnern, den habe ich da damals als Junge, ich glaube, da war ich echt so 9 oder 10, habe ich in Schorndorf gesehen, da wo meine Großmutter lebte.
Schorndorf, das ist der Bruder von Sean Connery und Stephen Dorff.
Genau. Und ich habe das überhaupt nicht gecheckt. Ich habe das gar nicht gecheckt. Ich weiß noch ganz genau, du siehst ja da auch diesen Prolog und dieses, ne, dieses, ja. Und dann werden ja alle erschossen irgendwie, ja, ne, ja. Alle, und die tragen alle diese langen
Staubmäntel,
ganz genau. Und dann hinterher tauchen dann wieder Leute mit Staubmäntel oder irgendwelche Revolverhelden mit Staubmäntel auf. Und dann saß ich in Süddeutschland, in Schorndorf, in einem vollbesetzten Kino und habe halt ganz laut gesagt, ich habe gedacht, die sind tot.
Ja.
Weil ich habe das überhaupt nicht gecheckt, worum es da ging.
Ne? Die Mäntel werden einfach weiter.
Ja, das war ein großes Gelächter. Und,
das glaube ich. Und dann gedacht, kam die lauwarme Fleischwurst. Und
ganz klar.
Genau. 2001 ist Space Oddity, der gesamte Film.
Ja,
ist ein Show Don't Tell.
Ja.
War es nicht The Space Odyssey?
Space Odyssey, natürlich. Space Oddity war das Lied von David Bowie.
Ja,
ganz natürlich.
Genau. Also eine meiner...
Ground Control to Major Tom.
Ja.
2001.
Meine Lieblings-Show Don't Tell, ich musste echt überlegen, aber dann ist es mir wieder eingefallen, das ist aus The Apartment.
Wurde auch
Billy
genannt.
Wilder.
Wurde auch genannt, ja.
Ein paar Mal, ja, ja, ja. Genau, mit dem zersprungenen Spiegel. Das ist perfekt, das ist sehr elegant.
Aber
sehr elegant.
Nochmal auf den gesamten Film. Es gibt natürlich, klar, wir reden vom Film, von Bildern, die man sieht, ohne Dialog. Also stumm von mir jetzt mal abgesehen, aber da gibt es ja die Texttafeln. Aber 2001 hat eine sehr, sehr starke Bildsprache. Mhm. Donnie Darko. Auch der gesamte Film.
Ja, auch der gesamte Film.
Ja.
Ich meine, man kann jetzt nicht sagen, dass man hinterher übertrieben schlauer ist als vorher bei Donnie Darko, aber...
Ja.
Definitiv. Hitchcock wurde auch sehr oft genannt,
klar.
Vor allen Dingen Rear Window, also das Fenster zum Hof.
Ja, oder die Szene von, mit Cary Grant, To Catch a Thief, ist das?
Über den Dächern von Nizza.
Über den Dächern von Nizza, die Endszene.
Grace Kelly, ja.
Genau, wo er mit Grace Kelly küsst in dem Zugabteil.
Ja.
Und der Zug fährt dann in eine Höhle rein, also in den Tunnel rein.
Gut,
das ist ja nun wirklich dann auch weitlich benutzt worden von der Nackenkanone.
Ja, das haben wir, das immer in der Nackenkanone.
Aber damals war das...
Startende Raketen, explodierende
Milchkannen, alles. Da hat Hitchcock schon ein paar subtilere Sachen gehabt, aber man könnte ein ganzes Special zu Show Don't Tell über Hitchcock machen.
Ja.
Kommen wir zu einzelnen Szenen. Goldfinger. Jill Masterson liegt bedeckt von Goldfarbe tot auf James Bonds Bett. Mit einem einzigen Bild wird hier eine Menge über den Charakter Auric Goldfingers gesagt, ohne dass er selbst gezeigt wird.
Ja.
Ja, das ist definitiv, das ist so ein Bild, dazu dieser Mann
oder
fähig.
Oder man würde es sogar auch unter Foreshadowing. Also du weißt, da ist ein skrupelloser, skrupellose Mächte.
Mit einer sehr großen Quaste.
Ja, das muss man erstmal schaffen.
Genau,
ja.
Genau. Ja. Mit einem Team von Leuten, die da die Leute mal eben laminieren.
Ja, genau. Das Mädchen mit dem roten Mantel aus Schindlers Liste.
Ich weiß nicht, ob das ein Show Don't Tell ist. Das ist eigentlich mehr ein Kunstgriff.
Ja,
das
so,
ist ja das,
ist kein
was,
Show Don't Tell.
Das ist ja das basiert ja auf das tatsächliche Erlebnis von Oskar Schindler, dem Erlebnis.
So viel Zeit
muss man haben. Der hat das halt gesehen. Und er hat sich halt damals schockiert, also gewundert, warum dieses Mädchen in diesem grauenhaften Grau, warum die in ihrem roten Mantel, warum die nicht in diesem totalen Chaos, warum die von allen so übersehen wird. Und dann hinterher hat er so, das passt.
Das ist immer die Frage. Jetzt werden einige Beispiele.
Das ist ein nicht so eleganter Trick.
Jetzt werden, filmisch war es schon. Also das war also als einziger Farbklecks.
Aber sowas passiert ja. Das ist ja im Grunde genau wie in Nope. Diese Sache mit dem Schuh, weißt du, dass
wie
nennt man das, dieses Strange Wonders oder irgendwie, wo du denkst, wie kann das sein, dass dieses kleine Mädchen im roten Dings, warum sieht die keiner? Ne?
So, pass auf.
Ist mal gut auf die Zwiebel gegangen, Nope. Also, mein lieber Herr.
Jetzt kommen einige Szenen und da können wir ja mal erörtern, ob das wirklich Show Don't Tell Momente sind.
Ja.
Das Wasserglas aus Jurassic Park.
Nein, kein Show Don't Tell.
Nein?
Das ist nur eine kurze Metapher auf die Schwere des T-Rex. Man hätte genauso gut, dann ist so eine Metapher, wie er den Fuß in den Schlamm setzt und diese Verdrängung hat.
Das ist Foreshadowing, das ist eigentlich Foreshadowing, das Wasserglas. So.
Ja, genau. Das ist die Haifischschlosse aus.
Ja, genau, das ist kein Show Don't Tell.
Das Origami-Einhorn aus Blade Runner.
Unbedingt Show Don't Tell. aus einer der 42 Versionen aus Blade Runner ist es Show, Don't Tell.
Was hat das geschaut und getellt?
Das hat geschaut, dass er sich an dieses Einhorn erinnern kann, das eigentlich nur in einem Traum vorkommt.
Ah, okay.
Und wenn jemand anders das, ihm das dahinstellen kann, obwohl es in seinem Traum ja vorgekommen ist, heißt das, dass jemand Kontrolle hat über seine Träume. Das heißt, er ist ein Android.
Ah.
Wohingegen du natürlich, du hast ja einmal Show, Don't Tell in diesem Falle, da Show sogar viel tellen beim nur Showen. Und vorher hast du halt so Off-Kommentarsache, die Harrison Ford auch noch machen musste. Mhm. Sushi, so hat meine Frau mich immer genannt.
Danke, Kalter Thorsten, Fisch. Dass du jetzt gerade mal eben das erklärt hast. Das ist wirklich auf den Punkt gebracht. Der brennende Feuerwehrwagen aus The Dark Knight.
Mir komplett entfallen. Ne? Brennender Feuerwehrwagen ist eine schöne Metapher. Das ist eine Metapher, kein Show
genau.
Don't Tell.
Ja, würde ich auch sagen.
Ja. Ja, wenn aber der Feuerwehrwagen brennt.
Ja, dann ist die Kacke am Dampf.
Dann ist die Kacke am Dampf.
Ja. Da hätte man noch dampfende Kacke zeigen können. Das, aber so.
aber naja, aber letztendlich ist es aber auch so ähnlich wie das mit der goldenen Frau. Also es zeigt halt praktisch, genau, wie du schon sagtest, wenn der Feuerwagen brennt, dann ist die Kacke am Dampfen.
Ja, das war wirklich ein Moment, da habe ich wirklich also auch scharf die Luft eingezogen, weil es einfach so in der Stille passiert. Er fährt vorbei und sieht im Vorbeifahren diesen brennenden Feuerwehrwagen und du denkst, oh shit, das ist einfach ein Symbol.
Was gab's denn noch?
Genau, ist ein Symbol oder eine Metapher für?
Ein sehr schöner Moment ist Star Trek 6, das unentdeckte Land, das Ende. Am Ende siehst du nämlich, wie in den Sternenhimmel die Schauspieler ihre Unterschrift, und zwar ihre William Shatner, Leonard Nimoy, werden nicht die Namen eingeblendet, sondern sie schreiben das quasi so animiert selbst. Und das ist natürlich so von wegen, okay, we sign off, also wir zeichnen ab, das war unser letzter Film.
Ja.
Und das ist so, dachte ich so, ja, stimmt, das ist ein schöner, es ist eigentlich für die Handlung kein Show, Don't Tell.
Ja, aber das ist eine nette Geste.
Ein Gimmick.
Im Gegensatz dazu der Sternzerstörer am Anfang von Star Wars.
Naja, du musst ihn, es ist
Darstellung der Macht.
Ja, auch da sind wir wieder bei diesem Dings. Du musst ja am Anfang schon etablieren, womit haben wir es zu tun später. Ne?
Ja.
So. Und da ist natürlich dieser Größenvergleich mit diesem kleinen Raumschiff und dann dieses nicht enden wollende Ding, was über einen hinwegfliegt. Das ist da wissen wir, jetzt sind die Parameter abgesteckt. Jetzt wissen
obwohl Star Wars kein typischer Show-Don't-Tell-Film ist, sondern das Gegenteil.
Da
alles wird dir erklärt.
Wir
nähern uns. Es scheint ein Stern zu sein. Ich habe ein ganz mieses Gefühl.
Das ist kein Mond.
Das ist kein Mond. Alles ist das Gegenteil von Show, Don't Tell. Das macht den Film aber so schön.
Ja.
Weil es ja eine Märchenerzählung ist.
Genau.
Und das ist ziemlich gut gemacht.
Ja.
Und ein gutes Gegenbeispiel für Show, Don't Tell. Weil dann kannst du auch immer wieder sagen, wenn du die Oberfläche zeigst von diesem Eisplaneten, kannst du auch sagen,
ist kalt.
Show, Don't Tell. Ja. Ah, da fällt Schnee. Das ist Show, Don't Tell meint eigentlich was anderes.
Notting Hill. Die Sequenz, wo Hugh Grant über die Portobello Road geht, dazu läuft Bill Withers, Ain't No Sunshine und
er wechselt die Jahreszeiten.
One-Shot. Ist schon.
Ist das ein Show,
Don't Tell?
Ja, es vergeht Zeit.
Es vergeht, Showdown
ist Montage. Ist immer subtiler als das.
Genau.
Okay.
So, das ist die Möglichkeit.
Ja.
So, Show, Don't Tell ist immer subtiler. Show, Don't Tell schafft in 2 Sekunden, wofür du auf Papier eine halbe DIN A4-Seite brauchst.
Ja, absolut.
Show, Don't Tell.
Okay, der Pate. Wenn Michael Corleone, nach dem Mord in einem Restaurant sich mit ganz ruhiger Hand sich eine Zigarette anzündet.
Ja, absolut Show, Don't Tell.
Ja.
Das ist eine Mikrosequenz, ist kein aber das fügt sich irgendwann zu einem Show, Don't Tell Gesamtbild zusammen bei Michael Corleone.
Genau, du weißt, da ist jetzt eine Veränderung eingetreten.
Show, Don't Tell viel stärker die Szene, als seine Frau im Nebenzimmer weint und weil sie da so gesprochen, er macht die Tür zu. Das ist auch so ein klassischer Show-Don't-Tell-Moment. Und das ist so, das sagt viel über das Verhältnis zu seiner Frau, über das Verhältnis zu seiner, was er denkt mit der Familie und so.
Ja.
Da gibt's schon viele gute Show-Don't-Tell-Momente. Ja.
Besser geht's nicht. Jack Nicholson vergisst am Ende die Tür abzuschließen.
Ja,
Show-Don't-Tell. Als jemand, der
er macht es nicht beiläufig genug für Show-Don't-Tell,
Also er hat ja diese Zwangsstörung und er vergisst es einfach am Ende so. Leon der Profi, das Pflegen der Pflanze, ein einziges Show-Don't-Tell.
Ja. Es ist kein Show-Don't-Tell, es ist eine Metapher dafür, dass er A, keinerlei Zuspruch braucht, er braucht kein lebendiges Wesen in dem Sinn, um das er sich kümmert, er braucht keine Rückmeldung. Das ist eine starke Metapher für seinen Antrieb oder für den Antrieb, den er nicht hat. Ob es zwingend Show Don't Tell ist, weiß nicht. Ist
also
mehr,
doch,
aber,
also
für mich
für mich ist es ganz klar, du hast da diesen Killer, der eigentlich sehr methodisch vorgeht.
Ja.
Aber durch diese simple Pflanze zeigst du praktisch, dass er sich darum kümmert, zeigst du praktisch, dass er eine Menschlichkeit hat.
Also er hat eine Menschlichkeit, aber benötigt eigentlich keinerlei Rückmeldung.
Es ist ein Showdown-Tell, aber auf lange.
Ja.
Auf lange Sicht. Auf lange Sicht, allen Dingen ist es gleichzeitig aber auch eine Metapher, weil hinterher kommt ja die Dings dazu, die
Natalie Portman,
die übrigens jetzt, habe ich gelesen, sie ist nicht mehr so. Sie meint, der Leon, der Profi, ist nicht gut gealtert, meint sie.
Ja, sie ist gut gealtert, alleine durch Gary Oldman ist ja gut gealtert. Diese Pilleneinwurfszenen und das ganze Beethoven-Ding.
Ja.
Man möchte von morgens bis abends.
Du hast gerade gesagt, er ist wegen Gary Oldman gut gealtert. Der Mann heißt Oldman. Also
ja,
war schon
ich weiß. Ich habe das liegen lassen.
Planet der Affen, das Ende.
Nee, das ist
das ist die Auflösung eigentlich.
Verstehst du, ob der jetzt drüber ruft, fuck, das ist die Erde. Oder ob er es lässt, ist egal. Mhm. Wenn du es, klar, kannst du es machen.
Ja, aber. So.
Und jetzt habe ich noch eins, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da finde ich, das ist das beste Showdown Tell, was ich jemals im Film gesehen habe.
Ja.
Das Ende von Die üblichen Verdächtigen.
Ja, das ist schon sehr gut.
Und das war ein Showdown Tell, wo wir nach dem Kino zusammengesessen haben, mit vielen Leuten, mit 5, 6 Leuten, haben gesagt, was ist denn da am Ende eigentlich nochmal passiert? Und beim Erzählen fiel es uns auf, das ist wirklich das Konstrukt, wie du, dass du quasi als Zuschauer gezwungen bist, die Puzzleteile zusammenzufügen.
Mhm.
Und du da sitzt, ach du Scheiße.
Ja, das ist da ist praktisch, bei dem Film ist praktisch Showdown Tell ist praktisch das Programm.
So, jetzt habe ich hier noch ein paar von euren Einsendungen ausgedruckt. Nicht alle, also alle nochmal schönen Dank, aber wir können leider auch nicht jedes vorlesen. Sputnik 1 schrieb uns, ein wunderbares Negativbeispiel, nämlich Tell Don't Show, liefern übrigens die Star Wars Prequels, da sind wir wieder, in denen uns nämlich immer nur erzählt wird, wie gut Obi-Wan und Anakin befreundet sind, es aber nie gezeigt wird. Das führt zu fragenden Blicken und Kopfkratzen während des finalen Kampfes mit Aussagen wie, du warst wie ein Bruder für mich. Danke, Sputnik 1.
Ja, stimmt, du hast die ganze Problematik
der Prequels auf den Punkt gebracht.
Ja.
Es wird einfach nicht gezeigt, warum die befreundet sind. Lars Böhm, oh, jetzt kommt was, Achtung. Lars Böhm, die Darstellung von Robert De Niro in Sleepers, Barry Levinson, bei dem ihm die Einzelheiten der Missbräuche durch die Wärter geschildert werden. Nur Musik und man sieht förmlich, wie er in dem Gespräch altert, grandios. Da gibt es noch eine andere Szene, wo De Niro einfach nur guckt.
Ich nicht mehr so auf dem Schirm.
Oh mein Gott, das ist echt ein harter Film, aber großartig. Also Sleepers, also
Sleepers
Brad
ist richtig
Pitt und alle De Niro,
Robert, Jason Patrick,
Dustin Hoffman, Christian Smulders, das Blair Witch Project, der Film, wo wir uns kennengelernt haben.
Ich habe die
Endszene erst nicht verstanden, daher war für mich unklar, ob die Protagonisten jetzt nur verschwinden oder tot waren. Beim zweiten Anschauen, ist einer der wenigen, der den Film zweimal gesehen hat, beim zweiten Anschauen habe ich dann nochmal auf die Geschichte um die Hexe geachtet. Sie nimmt die Kinder mit in den Keller, wo sich ein Kind umdreht und in die Ecke stellen muss, während das andere getötet wird. Danach ist der andere dann, Fall und Szene gelöst. Weißt du noch, wie wir drüber spekuliert haben, was das eigentlich soll, das Ende?
Genau.
Ja.
Das ist ganz übel.
Ja.
Ganz übel.
Ganz übel. So, jetzt habe ich eine Nachricht von Caroline aus Hamburg, die über einen Film spricht, den ich nicht gesehen habe. Ich glaube, ihr habt ihn vielleicht auch nicht gesehen. Absolute Giganten von Sebastian Schipper. Thorsten, wenn du mal sehen möchtest. Thorsten liest mal vor.
Im ersten Drittel des Films gibt es den Moment zwischen Floyd und dem jungen Telser, wo er fast beiläufig zu ihr sagt, weißt du, was ich manchmal denke? Es müsste immer Musik da sein, bei allem, was du machst. Und wenn es so richtig scheiße ist, dann ist wenigstens noch die Musik da. Und an der Stelle, wo es am allerschönsten ist, da müsste die Platte springen und du hörst immer nur diesen Moment. Ja, ich habe absolute Giganten komplett verdrängt.
Nicht mal weiter, weil da geht's, es wird noch
der schön. Film erzählt nun seine Geschichte des letzten Abends, bevor Floyd die Stadt verlässt. Und dann ist sie plötzlich vorbei. Diese eine letzte gemeinsame Nacht. Die Freunde liegen schlafend beieinander und werden von einem lächelnden Floyd zum Abschied betrachtet. bevor er geht. Und hier ist er, mein absoluter Show Don't Tell. Die Kamera fährt nach oben, immer mit dem Blick auf Floyd und seine Freunde und im Hintergrund läuft Musik. Plötzlich springt die Musik einige Male, bevor sie normal weiterspielt. Und der aufmerksame Zuschauer erinnert sich nun an das Zitat vom Anfang. Es ist ein bisschen wie ein Good Will Hunting und man weiß, alles wird gut. Keiner muss traurig sein, denn es ist ein guter Moment. Nachdem ich diesen Film gesehen habe, bin ich übrigens nach Hamburg gezogen. Und da wohne ich jetzt seit 16 Jahren. Das halte ich für ausgesprochen konsequent.
Ja.
Ne, ich habe dasselbe mit Mordor. Deswegen versuche ich immer nach Duisburg zu fahren. Liebe Grüße, Caroline.
Ja, schönen Gruß nach Hamburg. Ja, stimmt, ich hab, ja, wir haben Lust, diesen Film zu sehen. Und es ist ja eigentlich ein Listen, Don't Tell. Oder make, ja. Es geht über die Akustik halt.
Ja, ja,
da
ja, geht's
halt auch. Also genau. Sehr schöner Moment. Zum Abschluss möchte ich noch Christian Weifen vorlesen. Das zeitlose Meisterwerk, Praxis Dr. Hasenbein.
Ja.
Die Exzellenz dieses Werkes kulminiert in einer Szene, die Show Don't Tell perfektioniert. Bei der Außenaufnahme des topmodernen Praxisgebäudes, man könnte schon Gesundheitscampus nennen, fällt der Blick auf das Werbeschild für feine Einläufe nur noch 72,50 Mark. Und vor allen Dingen auf das Praxisschild, auf dem zu lesen ist, Dr. Angelika Hasenbein, Arzt. Mit einem Blick erkennt man also, dass Helge Schneider in diesem Film virtuos keinen alleinerziehenden Vater, sondern eine alleinerziehende Mutter spielt, deren Sohn sie aber immer noch konsequent Papa nennt. Dieser Rabauke, diese innere Zerrissenheit der Figur Dr. Angelika Hasenbein zwischen aufopferungsvoll kämpfenden Elternteil und transsexueller Ärztin kann man Helge Schneider, der hier um sein Leben spielt, in jeder Szene ansehen. Und über allem schwebt bedrohlich die Todeskralle von Hongkong. Mehr geht nicht. Chapeau klack, wie der gut behütete Franzose sagt. Danke, Christian Weifen. Noch, ich werde mir auf jeden Fall Praxis Dr. Hasenbein nochmal angucken. Ich muss
auch Praxis Dr. Hasenbein nochmal gucken. Ja, Butterbrot.
So, und das letzte Wort hat Sven Smilgeit. Möchte ich, dass du Smiegel.
Ja. Eigentlich ist jeder Robin Hood-Film auch ein Show-Not-Tell-Charakter. Es ist halt ein Bogenschütze, der zeigt, dass er nicht Tell ist.
Ich find's großartig.
Das
hättest du sein können.
Ja,
oder?
Es ist halt ein Bogenschütze.
Das ist eigentlich dein Niveau.
Ja, Thorsten. Das ist unterste Schublade.
Smilgeit. Danke, Sven Smilgeit. Sehr schön. Smilgeit. So. Unsere Mystery Box.
Hier geht Smile mal nicht, aber ja, doch. Don't Tell. Das ist der Fall. Mir wieder fünf Dreckswitze sofort
ja,
so
ja, das
ein.
Ist das Schöne. Bei sowas, das tut weh, aber es löst irgendwas aus. So, der Ziehungsbeamte hat sich vor der Ziehung, vor dem Ordnungsgemeinden des Ziehungsgerätes überzeugt. Ja, wer möchte drehen? Wer möchte einen drehen?
Ich möchte einen drehen. Schodabata, Schruppididu.
Da ist er schon.
Da ist die alte Kugel.
Da ist ja schon Kugel
drauf. Eine von einer Kugel.
Sollen wir mal gucken?
Was haben wir denn da?
Steht gar nichts drauf. 26.
26.
Schau doch mal bitte, wer hat 26? Jumpman
26 hat heute 25. Du wirst lachen. 26 hat Uwe Sandweg aus Greffen.
Aus Greffen, Uwe Sandweg. Greffen. Herzlichen Glückwunsch zur Mystery Box, die an dich geschickt wird per berittenen Booten oder irgendwie, genau. Keine Ahnung.
Ich bin da übrigens immer ein bisschen im Verzug, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Ja.
Aber,
warum?
Weiß ich auch nicht.
Ja. Ich Demotivation. Nicht so Auslosen ist ganz schön, aber...
Hast du einen defekten Motivator? Kann das sein? Ja. C3PO. Okay, aber schönen Gruß. Und die nächste Mystery Box geht an die oder denjenigen, der oder die uns... Wir haben ja drüber gesprochen, über Show Don't Tell. Und wir machen es jetzt mal ein bisschen einfach. Tell Don't Show. Was ist euer Tell Don't Show Moment?
Ja, super. Tell Don't Show. Also genau andersrum.
Genau andersrum.
Was wird zerlabert, statt es zu zeigen?
Und wir geben einen vor.
Im Positiven wie im Negativen.
Wir geben
bitte.
Nur einen vor. Gary?
Nee.
Doch.
Nein. Ich bin ganz schlecht in solchen Sachen.
Du mir willst fällt es nie. Nicht? Ich hab dir doch gesagt, welcher Moment das ist. Hast du das schon wieder vergessen?
Ja.
Dein Lieblingsfilm. Mein Der Monolog.
Almost
Der
famous.
Monolog. Was?
Jaws.
Ja. Die Haie. Das Ding ist gesunken.
Ja.
Und dann kamen die Haie.
Das genau. So,
von 4 Millionen Mann überlebten 2, einer hieß Joachim. Diese Geschichte.
Genau. Robert Shaw. Okay. Da haben wir doch drüber, so lange drüber gesprochen.
Ja, weiß ich
da nicht. Sagtest du, das ist der Tell-Don-Show-Moment.
Stimmt. Und wir lassen auch raus, ich habe Seabeams gesehen draußen vom Tannhäuser Tor, glitzernd im Dunkel.
Ja.
Okay.
Auch das lassen wir weg.
Die beiden lassen wir raus. Blade Runner und Jaws sind raus. Also es muss erzählt werden und es muss wichtig sein, elementar wichtig sein für den Film.
Oder für die Stimmung.
Oder für die Stimmung?
Für die Stimmung, weil der ist nicht elementar wichtig für den Film, aber es ist für
es
die
ist
Stimmung.
Für die Figur unheimlich die wichtig. Ja, es absolut. Macht die Figur. Es macht
ja,
die Figur des.
Die, die, klar, logisch. Das
Quint.
Nee, das
ja.
Da ist
also, bitte nur eine Szene an post@streterbender-streberg. Ja. Was sagen wir? 15. 12, sagen wir wieder. Warte mal jetzt. Ne? Sagen wir mal, 12.
Ja.
12. Juni 2023 ist der Einsendeschluss. Post@streterbender-streberg. Und wenn ihr euch gefragt habt, warum reden wir nicht über The Flash? Wir werden es tun. Wie gesagt, wir werden über The Flash reden in dem Moment, wo wir dürfen. Das wäre dann Folge 110, oder?
Weiß nicht, willst du da eine extra Folge draus machen?
Ja, natürlich, selbstverständlich. Ja, natürlich, was denn sonst?
Was denkst du denn?
Ja, was denkst du denn? Was willst du ein Zwischending machen? Das sind doch nur Nummern, Gary. Das sind doch keine Menschen. Das sind Nummern.
Was sind Nummern?
Unser Podcast. Du willst immer mit, ach ja, und das ist Episode, nein, das ist einfach nur.
Naja, aber eine Folge von uns stellt sich halt aus mehreren Aspekten zusammen und das ist so ein bisschen monothematisch.
Ja, wir nehmen Zusatz, ich werde mehrere Aspekte
halt
aufzeigen, die alle mit.
Das ist ein Special, das ist ein Film, der es auf jeden Fall wert ist und wir können nicht anders, wir wollen drüber reden, weil wir ihn gesehen haben und wir werden da einfach eine Spezialfolge und das
müssen,
ist dann halt diese Nummer.
Müssen wir auch,
wir können nicht anders, wir müssen das jetzt. Glaub mir doch.
Okay.
Habt ihr noch was?
Nee.
Dann würde ich sagen, bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen, Zuhören, auch bei allen unseren Patrons, unseren Unterstützer und Rinnen und wünschen euch viel Spaß im Kino oder vom Fernseher oder wie auch immer.
Ja, in welcher Folge von Miami Vice kam jetzt Frank Sinatra vor? Wir klären das.
Wir klären das auch.
Bis zum nächsten Mal. Und ich sage, alles Gute, auch beruflich.
Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel, der Podcast. Mit Ständer, Bräter und Rehbein. Berg, Streh, mit Sträter, Bänder und Strehberg.